Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Bonjour.
Guten Abend.
Bewegtbild-Banausen zum 409. Mal. Filme und Serien, bis ihr kotzt.
Meinst du, heute kotzt jemand?
Es kotzen ständig, Leute, wenn ihr unseren Podcast hören.
Das stimmt, ja.
Aber der Name ist Programm.
Ja,
und sollt ihr auch.
Ohne Hater geht's eh nicht.
Ja, wir sind das Abführmittel, der Filmpodcast. Gefällt ihm nicht, der Titel.
Also ihr könnt da gerne berichten, wenn das so sein sollte. Gebt Bescheid.
Oben unten kommt immer alles raus, wenn nachdem man eine Podcast-Folge von uns gehört hat.
Meinst du?
Ja, ja, auf jeden Fall. Mhm. Bis ihr kotzt und bis ihr scheißt und bis alles auseinanderfällt. Müsste eigentlich dein Humor sein, wenn aus allen Ecken was rausfließt.
Ja.
Sind doch so die,
meinst du
so, ja, so? Das gefällt mir, diese Komödien. Das
gefällt dir auch, so ein Triangle of Sadness-Moment.
Ja, aber da war es ja eine intelligente Auseinandersetzung mit Kapitalismus.
Trotzdem war das in dem Moment genau das. Da
ich weiß nicht, ob ich das bei Jack and Jill, der auch im Schiff spielt, genauso lustig finden würde.
Den finde ich auch nicht lustig.
Muss schon im Kontext stimmen. Mhm. Ja, und wie geht's dir so?
Bombe. Du tust so, ey, klar, wir tun jetzt natürlich wieder so, als wäre das hier eine brandneue Aufnahme.
Damit ist jetzt vorbei, ja, weil du jetzt gesagt hast, wir tun nur so. Nein, wir haben vorher ein fettes Herr-der-Ringe-Special aufgenommen hier mit Bambule und vollem Haus und zwei Leute sind noch übrig geblieben auf der Party.
Eben. Deswegen sind wir jetzt schon in der x-ten Stunde.
Wir sind in der x-ten Stunde. Man möge uns verzeihen, wenn wir das eine oder andere wieder durcheinander bringen.
Ja, oder die Stimme zwischendurch wegbricht.
Oder so, ja. Oder wir einschlafen.
Ja, hoffentlich nicht.
Passiert Leuten in unserem Alter, dass man mal ab und zu wegpennt. Könnte sein.
Ja.
Wäre aber ein bisschen fatal, weil ich ja im Anschluss an diese Episode direkt, weil wir ja vorproduzieren müssen, weil ich bin ja mal wieder ein bisschen auf Pokertour. Mhm. Und mein Auto ist gepackt mit Zeug, was ich da brauche und direkt hier nach der Aufnahme geht's ab.
Ja, wie viele Stunden fährst du denn mal?
4 Stunden.
4 Stunden. Ja, aber das ist auf jeden Fall amtlich. Nach 2 Podcast-Episoden dann noch 4 Stunden Auto fahren?
Ja, das ist halt der Vorteil, dass ich eben nicht so einer bin, der um 12 Uhr 1 Uhr schlafen geht. Insofern...
Primetime für dich.
Ist das für mich die Primetime und ich stehe nicht im Stau und nachts ist ja ein bisschen leerer. Insofern, für mich ist das angenehm.
Okay.
Ich höre dann unseren Podcast vor oder höre bei den Kollegen rein und vertreibe mir die Zeit und bin dann in 4 Stunden da. Mhm. Aber es ist besser, weil wenn ich dann am nächsten Tag starte, bin ich schon vor Ort, bin ausgeschlafen, bin fit. Anstatt eben entgegen meiner normalen Schlafzeiten Wecker zu stellen und dann losfahren und dann vielleicht irgendwo im Stau stehen und dann da hektisch irgendwie ins Turnier rein. Das ist auf jeden Fall auch nicht geil.
Ja. Kann ich gut verstehen.
Also lieber so. Und dafür müssen wir jetzt ein bisschen mehr machen und müssen 2 Episoden aufnehmen. Aber die Herr-der-Ringe-Episode hat schon mal ganz gut vorgelegt. Insofern gucken wir, ob wir da mithalten können mit dieser Episode. Und ihr hört ja tatsächlich diese hier zuerst. Stimmt. Von der Ausstrahlung.
Ja, deswegen habe ich auch nicht gesagt, wie lange das dauert.
Sehr gut.
Clever, oder? Habe ich tatsächlich mal mitgedacht.
Stark.
Mensch.
Aber transparenter Podcast. Machen wir auch daraus kein Geheimnis. Aber wir haben heute immerhin 3 gemeinsame Filme im Line-Up, weil wir waren im Kino und wir haben 2 Auftragsfilme im Gepäck und dann hat noch jeder von uns jeweils 2 Filme. Insofern sollten wir hier nicht zu viel Zeit verschwenden aufs Vorgeplänkel, sondern können gerne in Medias Res gehen, wenn es dir recht ist.
Direkt loslegen, ja.
Direkt loslegen, weil genau, ich habe ja noch eine lange Autofahrt vor mir. Insofern will ich mir heute ein bisschen Druck machen.
Ja, ja, ja.
Und ist ja recht, Film, du magst ja unser Vorgeplänkel sowieso nicht, weil du redest zwar gerne mit Filmen über mich, aber alles, was so mein Privatleben betrifft, interessiert dich ja null. Insofern
ich bin
ist
da
das
doch
eine Sache, die du gerne übersprechen
kannst. Bestens hab. Informiert, Alter, was ist da los? Also es gibt noch, wenn es da jetzt noch was gibt, was du irgendwie raushauen möchtest, mich da irgendwie auf den aktuellen Stand bringen, bitte.
Ja, ich bin verheiratet.
Ach was?
Ja, ja.
Warum war ich denn bitte nicht eingeladen?
Niemand war eingeladen, das war so eine 2 romantische Hochzeit.
Okay. Hm? Eloped.
In Vegas. Verheiratet. Ziemliche Schnellschussnummer.
Interesting, ja.
Nach
vielleicht lerne
Stunden.
Ich die. Ist eine Dame, gehe ich mal von aus?
Ist eine Dame, ja.
Ja, lerne ich die irgendwann kennen?
Zumindest.
Ach so.
Da bin ich immer noch ein bisschen, ja, was, ja, jeder wie es mag, aber immer noch relativ hetero unterwegs.
Okay.
Ja, 12 Stunden vorher kennengelernt, dann nach Vegas geflogen, geheiratet und ist schwanger.
Ach.
Das wären die Neuigkeiten.
Okay.
Aber jetzt zurück zu unserem Filmpodcast. Wir reden jetzt über den ersten Film und das ist ein Kinobesuch und kein Auftragsfilm. Und die Kollegen von Ja, hier Filme haben den Film schon als Hauptfilm mit reingenommen. Die sind mal wieder schneller als wir, aber dafür sind wir schöner und besser und kompetenter, wenn ich mir so die Thumbnails von denen angucke. Aber wir reden jetzt über The Brutalist.
Ja, das mit der Kompetenz und allem anderen sei mal so dahingestellt. Aber stimmt, da waren die auch
aber
schnell.
Stimmt.
Nein, also stimmt, was das Ding mit Yahya Filme und diesem Film angeht, da waren die schneller. Aber wir haben ja auch irgendwie nie den Anspruch, da möglichst die Ersten zu sein, oder? Also so dafür sind wir ja immer ziemlich lax unterwegs.
Naja, gut,
so
manchmal, wenn es darum geht, ob wir jetzt die Episode ob wir den Film da reinpacken oder die Support-Episode, dann überlegen wir schon, welche Episode früher.
Ja, ja, aber auch erst, wenn wir den geguckt haben. Und es ist nicht so, da kommt die Episode raus, dann ist das der aktuellste Film, dann müssen wir da rein, um den in der Episode zu bringen und so.
Ja, stimmt, die Jungs haben ein bisschen Zeitdruck, auch die Kinofilme dann wirklich an einem bestimmten Tag sehen zu müssen, weil sie dann irgendwie die Aufnahme am nächsten Tag haben oder so. Also das ist bei uns eigentlich nicht so, sondern wir nehmen dann auf, wenn wir die Filme dann auch gesehen haben, richtig.
Ja, eben.
Aber
jetzt passt es einigermaßen ins Konzept.
Und wir haben sowieso den Anspruch, zumindest die Oscar-nominierten Filme zu gucken, weil wir ja auch da sehr affin sind in dieser Richtung.
Ja, erst recht, wenn sie dann mit 10 Oscar-Nominierungen daherkommen, wie dieser Film.
Das kann man schon machen, das ist schon einer der Frontrunner, ja.
Ja. Und jetzt haben wir in letzter Zeit ja irgendwie viel Herr der Ringe geguckt und wir beide da ja auch die Extended-Fassung.
Ja.
Alles Filme, die echt eine richtig ordentliche Lauflänge mitbringen und auch The Brutalist ist so ein Film, wo man eigentlich eine Zahnbürste mitnehmen muss, weil mit 3 Stunden 34 bringt der halt schon echt was auf die Uhr, was für so einen Kinobesuch nichts ist, was man mal so zwischendurch macht. Also das war bei uns ja auch so ein Ding, den mussten wir halt so einplanen.
Aber hallo.
Dass man den, also dass das irgendwie in den Tag reinpasst. So.
Das ist tatsächlich der 5-längste Film, der in der Oscar-Geschichte für den besten Film nominiert worden ist.
Mhm.
Und der letzte aus dieser Riegel ist Cleopatra, das ist einfach mal 1963 gewesen.
Ja.
Also, und alle anderen sind älter. Vom Winde verweht, Lawrence von Arabien und die 10 Gebote. Also, vom Winde verweht von 39 bis Cleopatra 63. Das sind halt die 4 Filme, die den Rekord bis jetzt halten. Und dann kam im Jahr 2025 The Brutalist um die Ecke.
Ja.
Richtig. Aber interessant wird's ja, weil das ist ja das, was du gesagt hast. Klar, denkst du ja erstmal so, boah, 3,5 Stunden im Kino, klar. Aber du sagst ja, du hast kein Problem mit 3,5 Stunden Film, wenn der Film das braucht und wenn er die Länge auch trägt über die gesamte Dauer. Und da sind wir ja gespannt, ob einem das denn auch vorkam wie 3,5 Stunden. Das ist ja das Interessante dann beim Fazit.
Mhm.
Vielleicht kann ich noch erwähnen, dass Classic Dave dabei war.
Ja.
Der war der dritte Mann im Bunde.
Mhm.
Wurde ja dann auch beim Oscar-Special so ein bisschen seine Seite bestimmt vor dem einen oder anderen Film hier mit reintragen. Also da wird er auch nochmal über The Brutalist ein paar Worte verlieren.
Aber ja, und es gibt eine Intermission, was nirgends drauf stand.
Ja, wussten
deswegen,
wir nicht.
Das war eine angenehme Überraschung.
Das war ja auch so ein bisschen Anti von dir, dass du gesagt hast, so, dass es da nicht mal eine Pause gibt.
Ja, ja. Mhm. Eben, weil das finde ich halt schon, gerade wenn man mit dem Sitzen so manchmal seine Probleme hat, dann ist das schon eine echt fiese Lauflänge. Aber nach einer Stunde 40, meine ich, gibt es eine Intermission. Da läuft dann auch ein 15-minütiger Countdown. Richtig schön oldschool alles.
Ja. Das war ungefähr der Zeitpunkt, wo dann Felicity Jones zum ersten Mal zu sehen war, glaube ich. Das hat circa eine Stunde 40 oder so gedauert.
Ja.
Also ungefähr bei der Pause kam unsere Hauptdarstellerin zum ersten Mal ins Bild und der zweite Credit des Vorspanns.
Ja. So, aber wir müssen erstmal raten.
Richtig.
Wie immer. So, ja, ich war hier so ein bisschen am Hadern und habe irgendwie erst war ich bei 8,5 für dich und bin jetzt aber bei 8 gelandet.
Mhm.
Nicht, dass das einen Riesenunterschied macht, aber irgendwie bin ich mir da echt nicht sicher bei dir.
Der ist nicht so leicht zu raten, weil, wie gesagt, ich weiß, dass du ein bisschen abgeturnt bist durch die Länge und auch öfter mal bei Filmen, die so eine epische Laufzeit haben, auch wirklich sezierst, was man hätte weglassen können und dass man den auch hätte strafen können. Insofern weiß ich nicht, wie sehr das für Abstriche sorgt, aber ich glaube, dass das schauspielerisch und so müsste dir das eigentlich natürlich gefallen. Und du bist ja auch Fan von der grundsätzlichen Thematik der Architektur und von Design im Allgemeinen und so, was ja hier auch mit reinspielt. Also
ist witzig, das habe ich mich nämlich noch gefragt, als ich mir Punkte für dich überlegt habe, habe ich mich gefragt, ob Guess mit einbezieht, dass ich generell ein Fan von so Architekturgeschichten bin. Ja.
Tut er natürlich. Und deswegen sage ich eine 8,5 mutig. Mhm. Ja, wir hatten ja schon mal einen Film von der Person, die diesen hier gedreht hat und inszeniert hat und der kam ja nicht so gut weg. Das war, glaube ich, im allerersten Jahr, dass wir in der Sneak Preview einen Film gesehen haben, den wir nicht so prall fanden, nämlich Vox Lux.
den wir auch mit Dave geguckt haben, ne?
Ach, da war Dave auch dabei. Okay, das passt ja gut.
Ich meine, ja.
Mhm. Den fand ich auch ziemlich scheiße und du auch, glaube ich. Mhm. Habe jetzt nicht nochmal in die Rezension reingehört. Insofern war das eher so der X-Faktor, wo ich gesagt habe, irgendwie gefällt mir der Trailer und irgendwie bin ich heiß auf den Film. Aber als ich gehört habe, wer den gemacht hat, war ich schon wieder so ein bisschen, oh, vielleicht solltest du dich bremsen. Aber ja, gucken wir mal.
Ja, willst du den Namen des Herrn auch noch sagen?
Müsste ich googeln. Ich habe jetzt hier nichts parat, wie gesagt, weil...
Brady Corbett.
Brady Corbett war das ja, genau.
Der. Oder Corbett, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht nicht recherchiert, wie der korrekt ausgesprochen wird. Mhm. Aber der ist ja sonst eher als Schauspieler zugange. Und ja, klar haben wir von dem schon Vox Lux gesehen und besprochen. Und insgesamt sind es jetzt 7 Regie-Credits, wovon aber auch irgendwie 3 Episoden einer Serie dabei sind und ein Musikvideo von Maya Hawke und also die Langfilme.
Das halten sich noch in Grenzen,
das
ja.
Das war, glaube ich, erst der dritte.
Das war erst der dritte, okay.
Ja.
Ja. Wahnsinnig kreativer deutscher Titel, da heißt er nämlich Der Brutalist.
Mhm.
Haben sich richtig was einfallen lassen.
Ist mir echt lieber, Alter.
Aber warum nicht, also als ob man die jetzt übersetzen
Ach
müsste.
Ach so, nee, klar. Weißt du? Also, ja, das hätten sie natürlich lassen können, aber bevor die jetzt wieder mit irgendeinem halben Satz ankommen.
Ja gut, aber der Thing. Also
das.
Ja, das Ding in dem Fall, weiß ich nicht. Also, dann lass doch gleich den englischen Titel. Aber ja, klar, die haben sich hier nichts Neues ausgedacht.
Whatever. Ja.
Whatever works. Okay, willst du mal die Story zusammenfassen? Ist ja irgendwie ein Biopic.
Mhm, genau. Laszlo tot ist der Herr, um den es hier geht. Ein ungarischer Architekt, ein ziemlicher Visionär, wie wir im Verlauf des Films mitkriegen und sowieso ist auch dieser Film in Kapitel unterteilt. Wir haben also eine kleine Ouvertüre, wie es genannt wurde, wo wir seine Flucht in die USA mitbekommen, weil das Ganze natürlich spielt das hier, wir sind zu Beginn noch in den 40ern und sehen eben, kriegen mit, wie er flieht in die USA. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie das erste Kapitel heißt. Ich habe mir ja auch nicht rausgeschrieben, wie die einzelnen Kapitel genannt wurden. Ist aber, glaube ich, auch wirklich egal. Das ist nur so, dass die halt in zeitliche Abschnitte unterteilt sind. Also es geht so ein bisschen um die unterschiedlichen Abschnitte seines Lebens und sein Schaffen.
Ja, es gibt immer kleine Zeitsprünge zwischen den Kapiteln, das kann man erwähnen.
Und nachdem er in New York angekommen ist, ist sein Anschluss sein Cousin, der aber auf dem Land lebt und dorthin gezogen ist, weil der Möbel produziert und mit seinen Sachen in New York nicht ankam und dann eben festgestellt hat, in der ländlichen Region funktioniert es sehr viel besser. Und bei dem kann er dann erstmal unterkommen und auch arbeiten. Der hilft ihm dann bei den Auftragsarbeiten, die der so reinholt. Und wir erfahren immer wieder zum einen durch Erzählungen oder Stimmen aus dem Off in Form von Briefen, die geschrieben werden, dass Laszlo noch eine Frau hat und eine Nichte, die zurückbleiben mussten, die aktuell an der österreichischen Grenze festhängen und jetzt nicht klar ist, wann und ob die überhaupt auch in die USA reisen können. So, das ist also, das spielt sich im Hintergrund ab und parallel versucht er jetzt eben in den USA Fuß zu fassen und da ein Leben aufzubauen und arbeitet da eben für seinen Cousin, der aus Laszlos Sicht keine schönen Möbel produziert. Und der Wendepunkt in seinem Leben ist der Auftrag von einem Industriellen, respektive seines Sohnes. Der möchte nämlich seinen Vater Harrison Van Buren überraschen, indem der einen Raum in seinem großen Anwesen neu herrichten lässt. Wobei der anfängliche Plan des Sohns, und also es ist so, dass der 2 Kinder hat und der Sohn und die Schwester, die planen jetzt den Vater zu überraschen, weil der Bücher sammelt und dass da jetzt alles gestapelt irgendwie auf dem Boden liegt und damit die das halt einmal für ihn schön machen können, engagieren sie eben Laszlo bzw. seinen Cousin, der dann Laszlo mitnimmt.
Genau, dass sie eine Bibliothek da praktisch errichten.
Ja, und die fahren dann da auf sein Anwesen, gucken sich den Raum an und stellen fest, das ist so ein bisschen erkermäßig aufgezogen, dieses Zimmer, und hat sehr hohe Decken. Und die Vorstellung des Sohns ist relativ simpel, dass da so ein paar einfache Regale reingebaut werden und dann sieht es halt ein bisschen aufgeräumter aus. Vielleicht bringt man irgendwo noch eine nette Leselampe an. Und er sagt vielleicht auch noch, wie in einer richtigen Bibliothek, so eine Leiter mit Rollen und so. Weil wir sehen schon in Laszlo, irgendwie zieht sich alles zusammen. So diese Designvorstellungen des Jungen sind halt irgendwie nicht das, was er sich so vorstellt. Mhm. Ja, und seine Vision, die er dann auch umsetzt für diesen Raum, ist schon ziemlich flashig. Und da, nicht erst da, wir kriegen, finde ich, schon über die Typografie des Intros ziemlich gut vermittelt, dass dieser Film nicht nur über die Figur Laszlo einen bestimmten Bezug zu Design herstellt, sondern halt, dass auch die Bildsprache des Films und alles, was hier so erzählt wird, das schwingt unterschwellig immer mit, finde ich. Und ich finde eben schon über die spezielle Anordnung der Credits auch und absolut, eben die damit verbundene Typografie kriegt man so ein bisschen das ganze
Gefühl. Das ist schon alles sehr stilvoll, ja.
Ja. Aber ich finde, es wirkt nicht forciert, ne? Also es hat jetzt nicht so mit so einem Brechstangencharakter, dass das unbedingt stylisch sein musste, sondern ich finde, also das muss man auch Corbett sehr lassen. Er bedient sich sehr einfach am Stil der Zeit und vor allem, weil wir uns dann im großen Teil des Films in den 50er und 60er Jahren befinden, ist das sowieso, finde ich, stilmäßig. In meinen Augen wurden da wirklich die schönsten Möbel und die schönsten Autos und sowieso designtechnisch wirklich mit die schönsten Dinge kreiert. Mhm. Und eben über weite Strecken des Films sind wir in der Zeit. Jetzt ist nämlich so, dass dieser Auftrag zwar umgesetzt wird und auch teurer wird, als der Sohn das ursprünglich wollte, aber unterm Strich ist das Ergebnis halt wunderschön. Und als sie gerade in den Endzügen sind, diesen Raum aufzuräumen, Laszlo und sein Cousin, kommt Harrison nach Hause und ist außer sich, dass die hier einfach an seinem Haus rumgebaut haben und ohne dass er das weiß und obwohl die den Auftrag des Sohnes hatten, kackt er halt erstmal die beiden an. Die gehen dann und...
Er hasst Überraschung, hat er gesagt.
Ja,
du musst ein bisschen an dich denken, du magst auch keine Überraschung.
Ja, weil seine Reaktion ist ja schon auch recht fies. Mhm. Na, jedenfalls vergeht dann eine ganze Weile. Laszlo trennt sich in der Zusammenarbeit von seinem Cousin, weil es da einen blöden Vorfall gibt. Plötzlich wirft die Frau des Cousins Laszlo vor, dass er sie angegraben hätte und sowieso fühlt sich der Cousin nicht mehr gut mit ihm da und er muss gehen. Und so landet Laszlo in der Kohlearbeit, ne? Also schippt dann irgendwie Kohle. Mhm. Und es vergeht eine ganze Weile und irgendwann kommt Harrison Van Buren wieder an. Er hat ihn ausfindig gemacht, weil er mittlerweile festgestellt hat, dass dieser Raum, wie er ihn dann umdesignt hat, doch ziemlich geil ist. Und das halt auch von anderen festgestellt wurde und jetzt plötzlich dieser Raum in irgendwelchen Zeitschriften ist, weil wie er das kreiert hat mit den Möbeln und wie das Licht aufgefangen wird und wie dieser ganze Raum als Ganzes wirkt, kommt halt bei sehr vielen Leuten gut an. Und Harrison erkennt, da schlummert nicht nur ein großes Talent, sondern das ist eben auch sehr stilsicher, was er macht und bietet ihm jetzt eben an, eigentlich den amerikanischen Traum zu leben, weil Harrison möchte ein größeres Projekt umsetzen und zwar ein richtig großes Projekt. Da soll ein großes Gebäude gebaut werden als eine Art Gemeinschaftszentrum, was aber viele Dinge ineinander vereinen soll und Laszlo soll diesen Auftrag umsetzen. Und zudem bietet er ihm auch noch die Option an, dass während er an diesem Riesenbau arbeitet, er Harrison über seine Beziehung ermöglicht, dass seine Frau, und also Laszlos Frau und seine Nichte dann auch irgendwann mit nach Amerika kommen. Ja, also ein sehr ehrgeiziges Projekt, also dieser Bau, weil das eben ein Riesengebäude werden soll. Und natürlich kommt es dann irgendwann dazu, dass Laszlos Frau, Erzsébet, auch dazu kommt. Und da haben wir dann eben die zweite weibliche Hauptrolle, wie ich ursprünglich dachte. Aber wir haben ja neulich schon festgestellt, durch die Oscar-Nominierung, dass die Dame hier als Nebenrolle gehandelt wird. Also so gesehen gibt es da wahrscheinlich gar keine weibliche Hauptrolle. Und sowieso ist wahrscheinlich, haben die meisten mitbekommen, dass Laszlo Todd von Adrien Brody gespielt wird. Harrison von Guy Pearce, der ebenfalls nominiert ist natürlich, wie auch Adrien Brody. Und vielleicht können wir den Sohn noch erwähnen. Also Harry Lee wird von Joe Alwyn gespielt. Der war schon in The Favourite oder Harriet dabei. Also auch der schon mit seinen 19 Credits einige Oscar-nominierte Filme gedreht.
Ja, der Cousin ist jetzt auch kein Unbekannter, würde ich mal erwähnen.
Okay.
Der Herr Ventimiglia spielt nämlich... Nee, ist er nicht. Das ist der, warte mal. Alessandro Nivola, Entschuldigung, die beiden verwechsel ich immer gerne. Der spielt.
Du verwechselst Nivola und Ventimiglia?
Ja, Milo Ventimiglia verwechsel ich gerne mit Alessandro Nivola jetzt. Seitdem ich hier freestyle, bringe ich natürlich die beiden immer gerne durcheinander.
Ja, und es ist, wie du schon gesagt hast, eine Art Biopic und im also Kern der Handlung ist aber schon zum einen diese Einwanderergeschichte und dann aber eben dieses Umsetzen des vermeintlich amerikanischen Traums.
Ja,
genau. In Form von diesem Bauprojekt.
Wobei man sagen muss, dass man sich hier zwar orientiert hat an bestimmten Architekten, die es tatsächlich gab in der Geschichte, aber das ist jetzt nicht, das ist so ein bisschen wie Tar, das ist so ein größtenteils fiktives Biopic.
Mhm.
Das heißt, es gab jetzt nicht diesen Laszlo Todd, der ist erdacht für diesen Film. Das wäre vielleicht wichtig, falls jemand denkt, das ist jetzt basiert jetzt auf einem Leben von einer wahren Geschichte, sondern man hat sich das eine oder andere rausgepickt, was sich bei anderen Personen so zugetragen hat, oder das zu einem Film geformt.
Also ich glaube, es gab einen Ungarn, der Laszlo Todd heißt, aber der war Geologe, so wie ich, soweit ich weiß.
Dann hieß der nur so, okay?
Ja. Ja, nee, das ist definitiv ein anderer.
Ja, und was ich interessant finde, wo wir gerade bei der Besetzung sind, dass tatsächlich sämtliche von diesen Hauptrollen ursprünglich, weil ja während der Covid-Pandemie war nämlich schon, die Besetzung stand schon fest. Und da sich das so hingezogen hat, sind die halt alle abgesprungen und wurden halt ersetzt. Und Adrien Brody sollte ursprünglich von Joel Edgerton gespielt werden, also die Rolle von ihm.
Mhm.
Felicity Jones, die ersetzte Marion Cotillard. Guy Pearce ersetzte Mark Rylance. Joe Alwyns ersetzte Sebastian Stan. Und Emma Laird hat praktisch Vanessa Kirby ersetzt.
Okay, krass.
Also,
mhm.
Komplett andere Besetzung des Hauptcasts, fand ich auch interessant.
Naja, boah, also bei jetzt vielen von denen kann ich es mir gut vorstellen. Joel Edgerton, Alter?
Ja, weiß ich nicht. Aber er ist schon, also ein guter Schauspieler. Also.
Ja, aber hätten die dann auch ihn als Ungarn erzählt?
Denke schon, ja.
Okay.
Ja, also Mark Rylance kann man sich gut vorstellen.
Mark Rylance voll, aber ich finde halt, da ist Adrien Brody, hat da natürlich einen riesen Vorteil, weil du ihm optisch das einfach schon abkaufst. Also, weil hier ist tatsächlich auch die Tatsache, dass er als Ungar den jüdischen Glauben auch, also einen jüdischen Glauben hat, das spielt hier halt auch stark mit rein.
Ja.
Und deswegen, ja, gut, aber wer weiß.
Aber also, frage ich mich natürlich auch, ob das vielleicht ein bisschen geprägt ist, weil wir Der Pianist gesehen haben, weißt du, wo er natürlich den Oscar gekriegt hat dafür, dass er einen jüdischen geplagten Pianisten gespielt hat.
Ja.
Ob das vielleicht ein bisschen mit reinspielt, dass wir sagen, so ja, die Rolle ist natürlich gut für ihn und die kaufen wir ab, weil das hat er schon mal gemacht.
Aber meinte Dave nicht, dass Adrien Brody tatsächlich ungarische Wurzeln hat?
Hat er?
Ich meine, Dave hatte das erzählt.
Okay. Wusste ich bisher noch nicht, aber kann sein.
Ich weiß es auch nicht.
Findest du da was?
Da sind wir wieder mit dem gefährlichen Halbwissen unterwegs.
Ja, aber die Optik natürlich und das...
Ja, das hätte easy. Vielleicht auch mit, ich will jetzt nicht sagen, dass das mit ihm nicht funktioniert hätte.
Naja, aber ich meine, weißt du, was ich meine? Weil Joel Edgerton hat da noch nie einen Kfz-Überlebenden gespielt, so, ja, aber klar, er könnte es vielleicht genauso natürlich. So. Aber Adrien Brody hat natürlich im Hinterkopf, ja klar, hat den Pianist gespielt, logisch. Mhm. Beste Besetzung. Mhm. Weil hat er schon mal gemacht.
Mhm.
Aber er wird auch gerne mal so, also ich habe ihn ja bei Peaky Blinders, war ja so ein italienischer Assassin, weißt du, so, so ein Auftragskiller und so. Da hat er einen Zahnstocher im Mund, hat halt so auf Italiener gemacht und so. Also Adrien Brody ist halt auch einer, der gerne für verschiedene Nationalitäten auch eingesetzt wird.
Der hat doch schon mal einen Franzosen gespielt.
Ja.
So. Ja, ja.
Ja, ja.
Also, klar.
Multikulti einsetzbar.
Mhm. Ja, aber ich glaube, zur Handlung müssen wir nicht mehr erzählen.
Nee, ich glaube, es ist, also du hast es gerade zusammengefasst, das ist tatsächlich so ein bisschen die Geschichte vom amerikanischen Traum. Weil wir haben ja diese Immigranten-Stories, weißt du, wo die aus dem Krieg flüchten, weißt du, und dann in Amerika versuchen, ein besseres Leben zu führen. Ich hatte neulich The Pawnbroker, das ähnlicher Hintergrund. Und der erste Shot, als die irgendwie aus diesem chaotischen Boot rauskommen, wo wir noch nicht mal als Zuschauer wissen, okay, wo sind die denn gerade? Ja. So, was ist denn da los? Und dann geht irgendwie eine Luke auf oder es fällt irgendwie Licht in diesen Raum und wir sehen die Freiheitsstatue übrigens umgedreht. Also praktisch auf dem Kopf sehen wir die obere Hälfte der Freiheitsstatue. Und wir wissen, okay, alles klar, die sind in New York angekommen. Mhm. So. Und da die jetzt feiern und Party machen, war das Ziel.
Stimmt schon, ja. Man weiß, erst wenn die rauskommen, wissen wir, dass wir auf dem Boot sind. Ja.
Genau, ist schon interessant gemacht. Ich dachte auch so, okay, ist das jetzt im KZ direkt oder wo sind wir gerade so, weißt du? Da bietet sich schon ein bisschen Raum zum Spekulieren. Und dann, ja, er hofft sich natürlich ein besseres Leben und der große Traum Amerika, was ja damals immer für Immigranten und für Auswanderer ist ja so ein bisschen nicht der Goldene See, sondern ist was anderes. Was? Naja, so wenn die irgendwo hinpilgern, weißt du, um bessere Zeiten zu erleben und so, dann gibt es doch einen bestimmten Begriff dafür, so von wegen die, nicht der Heilige Gral, sondern die wollen jetzt irgendwie...
Das gelobte Land.
Das gelobte Land, danke, genau das habe ich gesucht, ja. Amerika ist so ein bisschen das gelobte Land der Immigranten, die damals kriegsgebeutelt sind in Europa und so.
Klar.
Richtig.
Ja, ja.
Aber halt auch zum Teil etwas, was auch unser Hauptcharakter hier auch verabscheut. Nämlich Oberflächlichkeit und weißt du, und dieser Sohn und so weiter, er macht ja keinen Hehl draus, dass er ihm komplett unsympathisch ist mit seiner Art und dass er überhaupt keine Ahnung hat von Design und so und wie er daherkommt und dann ihm irgendwelche Aufträge erteilt und so. Mhm. Und auch dieses Kapitalistische, glaube ich, ist ihm irgendwie zuwider. Und deswegen finde ich es interessant, wie sich das wandelt im Laufe des Films, weil gerade was diesen Kapitalismus angeht oder was diese Anerkennung angeht von außen, verändert ihn ja auch. Und das finde ich ganz cool gemacht.
Mhm.
Weil er
Wie
wird
würdest
ja,
du seine Veränderung beschreiben?
Naja, er wird ja zum bisschen Getretenen und Gepeinigten, wenn er dann irgendwie anfängt, weißt du, sein eigener Cousin verstößt ihn, dann landet er irgendwie beim Kohleschippen und wohnt in diesem Obdachlosenheim und so. Und irgendwann gehört er zu denjenigen, die andere treten und schikanieren und zusammenscheißen, weil irgendwas nicht stimmt in dem, wie er sich das vorstellt und so. Und er wird so ein bisschen größenwahnsinnig oder beziehungsweise kapitalistisch. Ich hatte ja tatsächlich so ein bisschen There Will Be Blood Vibes, was die Dynamik zwischen Daniel Day-Lewis und Paul Dano angeht.
Ja.
Und auch da merkst du ja, wie der Charakter so ein bisschen durch den Ruhm und durch den, was er erreicht und durch die Anerkennung, die er kriegt, verändert das seinen Charakter. Und das wird hier, glaube ich, auch ganz gut zelebriert.
Aber jetzt schon den von unserer Hauptfigur.
Ja, ja.
Von Laszlo.
Genau, von Laszlo.
Aber eben, wie würdest du die Veränderung beschreiben? Also welche Veränderung durchläuft?
Er wird immer mehr zum Amerikaner. Er wird immer mehr zu dem, was er vorher verabscheut hat. Nämlich dieses oberflächliche, kapitalistische, nach Anerkennung strebende. Das lässt er immer wieder mehr in seine Person einfließen. Das merkt, glaube ich, auch seine Frau, wenn sie dann letztendlich
das sehe ich tatsächlich überhaupt nicht so.
Aber findest du nicht in den späteren Verlauf, wo es dann an den Bau geht, dieses Gemeindezentrums und so weiter, wenn er dann anfängt, so diese Bauarbeiter anzuscheißen und so hin und her, dass er dann in der Rolle ist von denen, die ihn immer angeschissen haben und ihn immer rumkommandiert haben? Das sind so die Momente, wo ich gesagt habe, jetzt ist er in der Position, weißt du?
Ich weiß, was du meinst. Ich finde aber, dass bei ihm von Anfang an etabliert wird, dass er nicht wahnsinnig kompromissbereit ist, wenn es um seinen Geschmack und seine Vorstellung von Stil geht oder jetzt eben auch Architektur in dem Fall. Mhm. Ne, er hat da eine Vision und jede kleine Abweichung davon, da kämpft er ja drum.
Das
also,
stimmt.
Dass das nicht passiert und das wird immer extremer, weil er aber halt auch, also die Leute legen ihm da ja immer mehr Steine in den Weg und die wollen ja Kompromisse, die das komplette Werk irgendwie ruinieren würden. Und er weicht da eben, also am Anfang muss er ja immer so ein bisschen klein beigeben und dann heißt es, ja, das geht jetzt nicht und deswegen wird es jetzt so gemacht, ne? Und dann, er muss schon immer wieder was schlucken und ich glaube, mit dem zunehmenden Selbstbewusstsein über seinen Stand und seine, also auch den Wert seiner Arbeit, wird er halt, also macht er das immer weniger mit. Und ich finde, es wurde aber von Anfang an etabliert, dass er keinen Bock hat auf Kompromisse.
Ja, aber für mich wird er immer weniger er selbst, also er entfernt sich immer mehr von sich als Menschen und wird.
Er verliert halt das Menschliche.
Er verliert
ja,
das Menschliche
wird
und wird aber auch zu den Sachen, die er designt. Also er wird irgendwie immer mehr zu seinen Produkten, finde ich, so im Laufe des Films. Weil es gibt ja einen Moment, wo er so verschwindet und keiner weiß, wo er ist, und er verliert sich dann in diesen Katakomben von diesem Bau da, wo er irgendwie rumlungert. So. Und eine bestimmte Person weiß ja genau, wo er sich befindet. So. Das sind so alles Momente, wo ich denke so, das macht Sinn irgendwie in dieser Entwicklung.
Ja, auch da finde ich, also eine spannende Sicht. Ich finde nicht, dass er zu seinen Gebäuden wird.
Also dieser Film lässt sich halt in vielerlei Hinsicht anders interpretieren.
Ja, klar. Das ist interessant, dass du das so auffasst, ja. Muss ich kurz drüber nachdenken, aber ich finde es nicht, weil also für mich ist das, was er designt, halt schon auch ganz klar schön.
Ja, ja. Aber,
und er fängt halt auch Schönheit auf eine besondere Art ein. Und ich finde, wie er da eben die Ideen, die er bringt, es geht halt auch immer um Licht einfangen.
Klar, mit dem Kreuz und so.
Ja, oder auch am Anfang mit dem Raum, ne, mit den Flügeln, die aufgehen und wie dieser Raum eben lichtdurchflutet ist und so. Ist schon, finde ich, alles sehr clever und sehr schön und eben auch wahnsinnig stilsicher. Und ich glaube, deswegen ist er da halt auch so null bereit, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Weil das eben das Gesamtding zerstören würde.
Mhm.
Und da ist er schon, glaube ich, einfach auch immer getriebener, ne? Also vor allem in dem Moment, wo er die Anerkennung von Leuten dafür kriegt und damit irgendwie bestätigt wird in seiner Sicht, wird er immer ätzender dabei, das durchzuboxen.
Ja, er lebt den amerikanischen Traum auch die negativen Seiten des amerikanischen Traums, wo du sagst, so ja, die Amis beuten einen halt aus. So jetzt finde ich so, er wird halt zu einem von denen.
Weißt ja.
So habe ich die Entwicklung festgestellt. Und was ich übrigens interessant finde, was diesen Design angeht, ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, aber als die Rolle von Guy Pearce als Kunstsammler, als Harrison zum Beispiel auch seine alten Fotos rausholt mit dem, was er bisher designt hat in Ungarn drüben, hat mich das krass an so ein KZ-Gebäude erinnert, weil das waren ja total minimalistische Betonklötze, die er eigentlich so designt hat. Insofern ist auch interessant, dass er so seine eigene jüdische Vergangenheit vielleicht sein Elend in sein Design mit einfließen liest und das dann von so einem fancy Kunstsammler dann krass gefeiert wird und dass das ja sein Einstieg war in diese Kunstwelt, finde ich auch abgefahren, weißt du, dass eben nicht irgendwas total ausgefeilt ist und total, weißt du, mit 1000 Schnörkeln irgendwie, sondern eigentlich nur so ein Klotz, weißt du, von Gebäude,
ja,
wofür also, er gefeiert wurde.
Ja gut, ich finde, dem widerspricht so ein bisschen, dass eben viele der Bilder sind ja von vor dem Krieg, also aus seiner Zeit aus Ungarn.
Ja.
Weil er sagt, er hat ja im Bauhaus gelernt, das ist ja noch davor. Also deswegen,
das war zeitlich davor.
Ja, ja.
Aber es hat mich halt krass an so ein KZ-Gebäude.
Ja, voll. Also
ich weiß ja nicht, ob das
auch,
bewusst
vor
war.
Allem,
weißt du?
Auf jeden Fall war das bewusst. Schon, Alter, weil, also glaube ich sofort, weil mich hat das nämlich sofort an diesen Moment erinnert, wo ich im jüdischen Museum war. Und ich glaube, ich habe dir das mal erzählt. Und es gibt ja diesen einen Ort, wo du so einen ganz langen Gang lang gehen kannst, der dann nach oben hin immer schmaler wird. Und dann gehst du durch diese Tür und dann bist du draußen, aber umgeben von so einem Betonsilo. Und du merkst halt aufgrund der Temperatur und dass so ein bisschen Wind geht und so, dass du jetzt draußen bist, aber es ist fast dunkel und du hast nur ganz oben in diesem Silo hast du so einen kleinen Lichtschlitz. Und das hat mich halt voll daran erinnert, weil das ja bei ihm auch eben genau das Konzept ist, dass er diesen einen Turm baut, wo du nur oben wie so einen kleinen Lichtkanal hast. Ne?
Ja, genau.
Ja, ja, also sowieso, ich finde, wie die hier mit Architektur und diesem ganzen Stil umgehen, fand ich schon ziemlich geil.
Ja, ich glaube, es wird schon ein bisschen an Kriegszeiten referenziert, weil mich erinnert auch so ein relativ schlichtes architektonisches Gebäude, was fast quadratisch ist und wo du halt so einen Lichtspalt hast oder so eine Schwarzspalte, erinnert mich auch an diese Bunker, wo die Sniper immer reingesetzt worden sind, diese Schuss, genau, wo die halt daraus irgendwie die Gegner eliminiert haben im Krieg und so, in Kriegszeiten und so. Das sind halt alles so Momente, wo ich dachte, ja, das ist schon geschickt gemacht, dass das so da rein, und heute lebt wahrscheinlich da jemand drin oder ist ein Museum drin oder sowas, weißt du, in so einem Gebäude, was ich an.
Ja, aber ich finde, es ist halt nicht so komplett aus der Luft gegriffen, ne? Weil diese Architektur gibt's ja.
Ja, klar.
Und so den Stil, mich hat das halt auch voll an Vitra und Eames und so erinnert. Klar.
Ja, und auch die Dynamik zwischen Harris und ihm.
Harrison.
Harrison und ihm, die sich dann ja auch so, wo Harrison merkt, so okay, sein Schüler und Protégé wird er auch von Harrison dann extrem gedemütigt, als er merkt, so der kriegt halt mehr Einfluss, weil dadurch wird er ihm ja natürlich ein bisschen zur Konkurrenz, weißt du, er ist nicht mehr der Hahn im Korb und er ist nicht mehr der der hier bewundert wird von allen und so.
So hast du diesen Vorfall gelesen?
So habe ich die ganze Entwicklung zwischen diesen beiden gelesen. Also er...
Naja, das gipfelt ja in einem so
einen
Vorfall.
Das gipfelt in einem, genau, das gipfelt in einem Moment und das ist, glaube ich, so die Retourkutsche, dass er gesagt hat, der ist nicht mehr...
Das war für dich so...
Er muss ihn wieder dominieren.
Das war so eine Machtdemonstration, ja. Ja. Okay.
Mhm. Für mich war das in erster Linie eine Machtdemonstration. Und überhaupt werden so bestimmte Sachen angedeutet, wo sich die Dynamik dann verschiebt, auch zwischen den Figuren. Und das fand ich schon gut. Wie ging's dir?
Recht ähnlich. Mhm. Ich fand auch, dass der audiovisuell ist der schon stark. Also
ja,
auch der Score und die Bilder und so sind schon echt gut.
Mhm.
Trotzdem finde ich, gemessen am Ausmaß des Dramas, weißt du, weil ich finde, das wird schon alles recht episch aufgezogen, aber es wird dann zu keinem Zeitpunkt episch.
Mhm. Fandest du das gut?
Nee. Weil ich finde das wirklich schade, weil ich finde, deswegen, der braucht auch die Lauflänge nicht.
Mhm.
Man hätte hier schon ein paar Sachen rausnehmen können und es wäre trotzdem, glaube ich, mit einem ähnlichen Narrativ auch ein guter Film draus geworden. So, ich finde nicht, dass er die Länge braucht. Trotzdem ist für mich jetzt auch nichts drin, was ich nicht irgendwie schön oder interessant fand.
Mhm.
Aber unterm Strich zu ereignislos. Was auch Quatsch ist, weil der natürlich eine lange Zeitspanne abdeckt und da passiert einiges. Aber weißt du, ich finde, über die erste Hälfte dachte ich, okay, geil, und jetzt geht's um diesen epochalen Bau, der da ansteht. Und wir erfahren jetzt im Detail, dass das so sein Masterpiece wird und er damit irgendwie so seinen katharsischen Moment hat. Und das fehlte. Das blieb aus. So, es geht dann irgendwie, driftet so ein bisschen ab, dann eben in die Nummer, ne, hier, wo es um den Marmor geht und alles, was dann da passiert. Und auch wenn ich das irgendwie als Segment ganz interessant fand, fand ich es für die Gesamtgeschichte irgendwie nicht so wirklich zweckdienlich, weil irgendwie verlässt der Film dann, finde ich, die Ebene, die er eigentlich, oder diese Richtung, die er am Anfang so klar aufmacht, verlässt er dann für etwas, was ich zwar nicht uninteressant finde, aber irgendwie auch nicht zweckdienlich für die Geschichte.
Okay.
Ja, und deswegen schon irgendwie, also vor allem eben so mit dem letzten Drittel so ein bisschen enttäuscht.
Enttäuscht?
Mhm. Ja. Ja, weil ich es irgendwie für die Figur auch so ein bisschen schade finde, wie die Story zu Ende erzählen und
mhm.
Auf der einen Seite finde ich, ist das wahrscheinlich auch eine coole Geschichte, eben was so dieses Einwanderungsthema angeht, ne, weil das ja schon auch immer wieder mal mehr, mal weniger subtil thematisiert, wie das halt ist, sich so dermaßen fremd zu fühlen.
Mhm.
Und eben mit allem, was ihm dann auch an positiven Dingen passiert, ist das ja ein Thema, was ihn immer wieder einholt. Und spannend auch einigermaßen, wie sich das dann nochmal verändert in dem Moment, wo ein Stück Heimat wieder da ist, in Form seiner Frau und seiner Nichte.
Mhm.
Das verändert ja auch nochmal ein bisschen was in der Dynamik. Und deswegen, ich fand das schon durchgehend alles interessant, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen das eine Ding, dass ich sage, oh krass, das ist ein fetter, fetter Film. Alles gut gespielt. Wir haben die Nummer mit AI jetzt noch nicht angesprochen. Aber das ist ein wichtiger Faktor hier, finde ich. Weil dadurch, dass die beiden aus Ungarn kommen und am Anfang viel über Briefe kommuniziert wird, haben wir dann auch immer wieder Off-Texte auf Ungarisch. Oder auch im On. So, das heißt, sowohl Adrian Brody als auch Felicity Jones sprechen hier Ungarisch. Und da wurde mit AI nachgeholfen. Weil der Herr, der es geschnitten hat, der ist halt Ungar und der konnte dann sehr gut beurteilen, was sich da echt anhört und was nicht. Und dann wurde eben mit einer AI namens ReSpeecher, wurden da Klänge verändert, damit sich das authentischer anhört. So. Wie stehst du da generell zu jetzt, wenn du nachdem du einen Film gesehen hast?
Was die AI-Geschichte angeht, oder? Also... Die Oscar Academy hat ja darauf reagiert und es wird jetzt darüber diskutiert, dass man das auf jeden Fall offenlegen muss, wenn AI in irgendeiner Hinsicht bei einem Oscar-nominierten Film eingesetzt worden ist, was ich gut finde. Also ich finde diesen offenen Umgang mit AI finde ich vollkommen okay bei Instagram und Co. Mhm. Dass man jetzt AI für diese Sachen oder auch die, diese Diskussion bei Late Night with the Devil, also dass man da irgendwie mit AI diese Zwischen-Title-Cards da benutzt hat.
Ist das für dich die gleiche Liga?
Ist für mich ähnlich, ja. Das sind halt andere Sachen, aber trotzdem wurde eine künstliche Intelligenz benutzt, um den Film halt oder den Verlauf des Films zu erleichtern.
Ja, nur bisher waren es eben fast immer Departments, wo es nichts mit Schauspiel zu tun hatte.
Ja gut, in dem Fall hat es ein bisschen was mit Schauspiel zu tun, aber es wäre nicht wirklich, also ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, dass die AI benutzt wird in Filmen und ich finde, da sollte man sich langsam drauf einlassen und es geht nur darum, wie man damit umgeht, finde ich. Da muss man halt diskutieren, wie man das kommuniziert.
Ja, aber jetzt sind die ja hier, sind drei Leute, wovon eben zwei mit dieser AI dann zu tun hatten, sind Oscar nominiert für ihre Performance.
Ja.
Wie siehst du das?
Ich sehe das.
Spielt nicht
mit. Nee, rein. Das spielt überhaupt keine Rolle, weil die haben ja noch einen anderen Teil dieser Performance abgeliefert, neben diesen Briefen und neben der Übersetzung. Also insofern.
Ja, aber es sind ja, wie gesagt, auch Texte im On, wo dann halt die Sprache entsprechend angepasst wurde.
Ja, aber trotzdem müssen die Schauspieler müssen das ja spielen. Also müssen ja trotzdem diese Rollen mit Leben füllen. So. Also.
Ja, nur genau genommen, wenn du das Ding jetzt mal weiterspinnst, hätten sie das halt irgendwann auch komplett in ihrer Sprache, in ihrem eigenen Dialekt machen können und hinterher wird es bearbeitet und dann hast du Ungarisch. Weißt du, so, das ist ja nur eine Frage der Zeit. Also, und ich frage mich dann halt, jetzt ist das hier aber für die schauspielerische Performance halt schon auch ein wichtiger Faktor, dass du Ungarisch sprichst, dass du Englisch mit einem ungarisch klingenden Akzent sprichst. Das sind alles Sachen. Das sind für mich ist halt ein Teil der schauspielerischen Performance und auch ein Teil von dem, was du mitbringst oder vorbereitest für diese Figur.
Du meinst, dass du mehr Credit kriegst, als du normalerweise kriegen würdest? In einigen Fällen.
Naja, wenn du das jetzt mal in dem Fall nicht geleistet hast, sondern die AI leistet dann das, was du nicht gebracht hast, ja, wertet das natürlich die Performance auf. Genauso wie halt eben ein Color Grading das Bild aufwertet. Ne? Oder mit CGI irgendwelche Dinge im Bild zu verändern.
Ja, aber ist so ein gutes Beispiel.
Wertet das auch
muss auf. Der Kameramann dann, keine Ahnung,
eben,
seine Nominierung nicht dann aberkannt kriegen, wenn Color Grading benutzt wird? Das ist doch.
Dann müsstest du halt so viel weiter zurückgehen und ganz am Anfang ansetzen. Und dann eben kann man auch nur sagen, ja, im Endeffekt, sobald ein Film digital nachbearbeitet wurde, egal ob es Color Grading ist oder sowas, muss man darüber reden. Deswegen frage ich dich ja,
also, wenn du
das siehst. Ich bin krass hin und her gerissen, Alter.
Wenn man den AI-Teil jetzt wegnimmt und die schauspielerische Leistung reicht nicht für eine Oscar-Nominierung. Also wenn man nur durch diese Oscar-Nominierung, wenn man nur durch die AI die Oscar-Nominierung kriegt, dann ist es, glaube ich, fragwürdig.
Ja, siehst du, und das ist jetzt vielleicht hier noch nicht der Fall, aber das ist ja, damit ist jetzt natürlich Tür und Tor geöffnet und das ist dann nur noch eine Frage der Zeit.
Ist jetzt natürlich aus der Sicht eines Zuschauenden, oder beziehungsweise von den ZuschauerInnen des Films, ist natürlich ein erstmal, großer Vorteil.
Ja, und wahrscheinlich weil, dann auch erstmal egal, ne? Weil du guckst
genau,
ja das
Endprodukt. Genau, ist es egal, genau. Weil logisch. Du hättest nämlich keine Kritik mehr bei Leonardo DiCaprio bei Blood Diamond, dass er diesen komischen Afrikaans-Akzent hat. Ja. Weil der wäre perfekt in diesem Moment, wenn die AI da sich einschalten würde. Mhm. Und man könnte sich auf den Rest seiner Performance konzentrieren und du würdest nicht mehr so viel aussetzen an seinem Akzent. Aber er ist es natürlich nicht selber in diesem Moment, sondern es ist halt die künstliche Intelligenz. Insofern ist das halt die Frage. Du als Konsument freust dich natürlich über eine perfekte Performance, aber die ist natürlich nicht real.
Aber natürlich bin ich voll bei dir. Das muss auf allen Ebenen kommuniziert werden.
Ja,
das weil ich weiß noch, Keanu Reeves hat sich ja tierisch drüber aufgeregt, öffentlich. Und ich weiß nicht, war das einer der John Wick-Teile? Es ging jedenfalls um einen Film, wo es eine Szene gibt, wo sie ihm im Nachhinein, lassen sie ihm eine Träne runterlaufen. Und er sagt, ich habe das so nicht gespielt. Da gab es keine Träne. Die Träne ist CGI.
Ja. Das kann ich auch voll verstehen, dass er sich darüber aufregt. Also.
Ja, jetzt weiß ich nicht, ob Adrian Brody und Felicity Jones im Vorfeld unterschrieben haben, meine Performance wird nachträglich digital überarbeitet. Weißt du, weil mir geht es eben auch nur darum.
Das wäre ein fairer Umgang.
Man muss Bescheid wissen,
Alter, das
weil das
Fall.
Ding geht nicht. Oder war das nicht auch die eine Schauspielerin, wo du meinst, sie war total überrascht, weil sie das Fakt dann via AI rausgeholt haben bei diesem Film, wo die auf diesen Turm hochklettern.
Ja, stimmt.
Na, das sind alles so Sachen. ihr könnt ja alles machen, aber das muss halt mit allen Leuten besprochen sein, finde ich. Also die Leute, die es betrifft, müssen das absegnen.
Exakt, ja. Ja, das stimmt.
Ne, und die Frage, ob man dann auch, ob diese Performances halt auch für Oscar-Nominierungen in Frage kommen sollten, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion, finde ich. Ja, weil wo ziehst du die Grenze? Ne? Das ist super tricky. Also ich verfolge es mit einerseits Spannung und auf der anderen Seite auch ein bisschen mit Argwohn.
Ja, aber wie viele Sachen so, weißt du, ist das, sind es natürlich die Kinderschuhe. Da muss man halt irgendwelche Regelungen finden. So, das lässt sich halt jetzt noch nicht irgendwie zu kompletten Maßen. Also ich glaube, dass kein Weg dran vorbeiführt, dass man das einsetzt in Filmen. Es wird ja auch viel häufiger von der Frequenz.
Ach, das ist ja auch, um Gottes Willen, darum geht's ja auch gar nicht. Völliger Quatsch,
jetzt immer noch
die Position zu haben, das darf nicht passieren und so ein Quatsch.
Oder von wegen, ja, der Film wird nicht Oscar nominiert, wenn halt KI eingesetzt wird, ist halt auch Quatsch. Weißt du, das ändert ja nichts daran, dass der Film vielleicht trotzdem Brett ist. So. Also, das ist ja so,
ja.
Das ist die gleiche Diskussion, wenn du damals gesagt hast, ja, wenn jetzt Practical Effects durch CGI ersetzt werden, dann darf der Film nicht mehr für den Oscar nominiert werden, weil das kommt ja aus dem Computer, ist ja nicht mehr handgemacht.
Es gibt eine eigene Oscar-Nominierung für Visual Effects, also.
Ja, aber die Filme sind nicht verboten, verpönt oder in der Diskussion, weil CGI eingesetzt worden ist, das würde ich damit sagen.
Nee, klar.
Und als das neu war, ging es auch nicht darum, dass jetzt die Filme irgendwie in Frage gestellt worden sind oder dass man darüber diskutiert hat, ob die irgendwie eine Daseinsberechtigung haben, und das ist jetzt bei KI der Fall, und so ganz kann ich es nicht nachvollziehen.
Na, ich finde halt eben bei visuellen Effekten, es ist ein eigenes Fach. Das ist ein eigenes Department.
Ja, ja, natürlich. Aber es kann ja hier keine eigene, also es kann ja jetzt keine Oscar-Nominierung geben für die beste KI oder. Ich meine nur damit, dass die Filme nicht in der Kritik standen, obwohl CGI drin war. Weißt du, das war auch etwas Neues.
Ja.
Da hätte man auch sagen können, ja, ist ja nicht mehr handgemacht, kommt ja aus dem Computer. Arbeitsplätze gehen weg.
Damals natürlich gab es Leute.
Ja, gut, klar.
Ja.
Ist genau dasselbe, weißt du, die Arbeitsplätze gehen flöten, das kommt jetzt aus dem Computer. Früher hätten das Puppeteering gemacht oder sonst was oder irgendwie handgemachte Effekte. Die Filme sollten nicht für den Oscar nominiert werden. Jetzt haben sie eine eigene Kategorie, also das ist noch, das war eh nicht so damals, weil das war halt alles neu so, und jetzt ist halt KI neu und man muss es halt irgendwie dann regeln.
Es ist ja eh müßig drüber zu diskutieren, ob das jetzt für den Oscar in Frage kommen sollte oder nicht. Ich finde es halt nur schwierig in dem Moment, wo das alles in einen Topf geworfen wird, weil wie soll ich denn jetzt Adrien Brodys Performance vergleichen mit der von Chalamet oder weiß der Fuchs?
In erster Linie vergleichst du es mit dem, was du siehst, finde ich.
Ja, aber wenn das, was ich sehe, nicht zu 100% seine Performance ist.
Aber.
Wie, weißt du?
Aber du beurteilst doch das, was du letztendlich mitbekommst. Du.
Wenn es mir darum geht, wer den Oscar für die beste Hauptrolle bekommen sollte, dann fände ich das gut, wenn es der kriegt, der es am besten gespielt hat.
Ja, aber wo fängst du denn da an? Also Gary Oldman hätte doch den Oscar auch nicht bekommen, wenn es die Maske nicht gäbe zu Truman.
Ich fange da an, wo in dem Moment die schauspielerische Performance im Endprodukt nicht mehr die ist, die er am Set abgeliefert hat.
Mhm. Das ja gut, das kann ich verstehen.
Ja, also. Und alles, was davor passiert, das meine ich ja, ist ein eigenes Department, Digga.
Mhm.
Wenn SFX ankommt oder Make-up oder Kostüm und sonst was mit ihm macht, das sind die anderen Departments, aber wenn es in die Post geht und da die Performance verändert wird, ich sag ja nicht, dass man das nicht machen sollte, ich finde es nur tricky, das dann halt zu vergleichen mit einer Performance, wo das nicht stattgefunden hat.
Ja, es ist auch die Frage, wie...
Wir sprechen hier jetzt immer noch von einem Bereich, wo es völlig zu vernachlässigen
ist. Genau, es geht halt darum auch, wie groß der Einfluss ist.
Aber das ist der Anfang und irgendwann sprechen wir eben drüber, dass wir wahrscheinlich eine komplette KI-Performance vergleichen mit jemandem, der da echt steht.
Und du meinst den Unterschied zu Late Night with the Devil wahrscheinlich, weil es da keine Person betrifft, die KI, die eingesetzt worden ist, sondern...
Es betrifft keine schauspielerische Performance.
Keine schauspielerische Performance.
Wenn da eine Person abgebildet ist und die wurde durch KI gezeichnet und das ist ein Plakat im Bild, ist mir das Humpe.
Ja, ja, genau.
Weil das ist dann eben das Art Direction Department.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Aber
und hier geht es halt direkt ins
KI
Rennen um Filmpreis.
Wenn die Schauspielperformance eingreift, dann ist das für mich schon eine andere Baustelle. Es ist ja so ein bisschen, wenn jetzt halt hier KI Regie übernehmen würde.
Mhm. Ja, müssen wir abwarten.
Aber ich meine, da auch, ne, jetzt mit AI-Tracking und so, natürlich arbeiten DOPs auch mit solchen Geschichten.
Mhm.
Kann man auch sagen, ja, es ist halt nicht das Gleiche, wie
wenn
der DOP das Ding selber aus der Hand so abfilmt.
Richtig.
Das ist eine andere Leistung. Fact.
Also, naja, und die KI erleichtert halt jedes Department, egal was du machst, so, weißt du, und das sind halt alles Sachen,
ja.
Wo fängst du da an, so, wo setzt du an, halt mit, von wegen hier wird es ein bisschen fragwürdig.
Ja, ist egal. Ja jetzt auch im, zum jetzigen Zeitpunkt noch egal, aber das werden wir natürlich beobachten, weil das schon irgendwo spannend ist.
Ja, zurück zum Film.
Egal und spannend, toll. Ja, hast du noch was zum Film?
Ich bin tatsächlich bei dir, was den Fakt angeht, der braucht keine 3,5 Stunden. Okay. Also man hätte ihn nicht auf die Laufzeit, ich bin jetzt keiner, der sich hinstellt und sagt so, ja, 3,5 Stunden musste sein für diesen Film. Es ist alles interessant, was man sieht. Er kommt mir nicht vor wie 3,5 Stunden, was schon mal gut ist. Das hat Dave, glaube ich, auch gesagt. Ja,
ging mir auch so.
Und das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aber klar hätte man ihn straffen können an der einen oder anderen Szene. Aber für mich ist das trotzdem Brett. Also ich fand ihn sehr, sehr geil. Und gerade so die Dynamik und dass bestimmte Sachen nicht angesprochen werden, weißt du, so zwischen dem Sohn von Harrison und auch der Tochter, die übrigens auch nichts sagt, die mit keinem kommuniziert und auch wenn sie angesprochen wird und so weiter, schweigt sie halt so, dass wir nicht erstmal wissen.
Nee, das ist die Nichte von...
Die Nichte, Entschuldigung, ja, genau, die Nichte.
Von ihm, ja.
Und da wissen wir auch nicht erstmal, ist die gezeichnet oder ist sie stumm oder was passiert da? Und dann gibt es halt auch eine sehr interessante Schlussszene, wie ich finde, die dann komplett mit einem anderen Bild, mit einer anderen Tonalität und mit einem anderen Soundtrack daherkommt, die halt auch alles Vorhergesehene bricht. So, ich finde den Film sehr interessant.
Ja, aber siehst du, das ist auch schon wieder was, weil da wird ja Bezug genommen auf große Errungenschaften, die uns leider aber nicht gezeigt wurden. Also, weißt du, wir haben so ein bisschen die...
Aber wir sehen das Ergebnis des Ganzen.
Ja.
Ohne aber, jetzt vorwegzugreifen, ohne zu spoilern. Also, weißt du, wir sehen...
Aber ich finde eben, weißt du, eine auf der einen Seite für diesen architektonischen... für dieses architektonische Mastermind wird zu wenig in die Richtung gezeigt und für wirklich ein rundes Bild von dieser Migranten-Story bis zum Ende kriege ich auch nicht wirklich genug. Und deswegen ist es irgendwie so... Ja, bin da auch ein bisschen hin und her gerissen.
Okay. Naja, guck mal, wo du letztendlich gelandet bist. Also.
Das ist trotzdem natürlich ein echt guter Film.
Ja, und nochmal zu dem Thumbnail von, ja, hier Filme, wo draufsteht, wie 10 Oscars und so, Fragezeichen. Welcher Film sollte denn sonst 10 Oscars kriegen, außer der hier, was Schauspielerleistung angeht, was Design angeht, Kamera, Sound und weiß ich was alles, wofür der nominiert ist. Also klar ist das ein Oscar-Film von bis in die kleinste Pore. Also das... auch wenn man den Film nicht mag, merkt man auf jeden Fall, dass das ein Oscar-Kandidat ist. Also,
finde ich auch.
Das ist ja nun gar keine Frage.
Mm. Aber eben, ich finde, er macht so ein bisschen epischeres Fass auf, als es dann unterm Strich ist für mich. Und das werfe ich ihm so ein bisschen vor.
Okay, ich halte ihm das vielleicht zugute, so, dass er eben nicht so ein Riesendrama aufmacht, sondern das irgendwie so mehr so, er hätte halt spektakulärer sein können. Ich sag ja immer so, er hätte auch mit 17 Toten daherkommen können, weißt du, wie so ein beinhartes Drama. Mm. So, das hat er halt nicht gemacht. Aber ich muss dazu sagen, ich habe die Filmfolge noch nicht gehört, weil ich erstmal unsere Rezension hier machen wollte. Ja. Also
ja, und eine Sache, jetzt weiß ich auch noch, was mich noch gestört hat.
Falls ihr gesagt jetzt irgendwie, dass ich euch Unrecht tue, ich mach das, ich hole das noch nach. So.
Ja, ich werde mir auch anhören, was die Jungs dazu gesagt haben, klar. Okay, aber scheinbar mögen sie nicht, dass er so viele Oscar-Nominierungen bekommen hat. Interessant. Zumal sie sich ja eh nicht so für die Oscars interessieren, meintest du, ne?
Ein bisschen mehr als die Filmfressen, aber nicht wirklich, ja.
Okay. Ja, weil ich finde, ich fand das am Anfang, ich meine ja, also mich ist die erste Hälfte irgendwie auch klar stärker, weil ich fand es dann irgendwie so geil, dass sein einziges Problem das ist, dass er halt irgendwie zu hohe Ansprüche hat an sich und seine Arbeit und so, ne? Weil er hätte ja auch eben bei seinem Cousin da irgendwelche blöden Auftragsarbeiten halbherzig machen können, hätte immer noch ordentlich Kohle verdient und alle wären happy gewesen. Aber er will ja mehr, ne? Und es reicht ihm nicht, einen hässlichen Stuhl zu machen, sondern will halt was Geiles machen.
Mhm.
Und dann dachte ich noch so, ey, wie cool wäre das jetzt für die Figur, wenn das sein einziges Problem ist. Aber, und das ist halt leider fucking generisch, natürlich muss da noch eine Drogensucht mit rein oder ein Drogenmissbrauch. Und diese Schiene. So, ich dachte, Mann, das ist unnötig. Ist auch ein bisschen schade, finde ich, weil so für ihre Figur und so. Aber ja, das war dann für mich nochmal so ein generisches Element, wo ich dachte, hätte auch nicht sein müssen.
Mhm.
Halt so ein bisschen aus der Schublade Biopic nochmal ein paar Sachen mehr.
Ein paar Tropes ausgepackt.
Ein paar Tropes ausgepackt, ja.
Okay.
So fühlte sich das für mich an.
Na gut, dann nehmen wir die anderen Punkte.
vielleicht erwähnen wir noch, dass der ein spezielles Format benutzt hat hier beim Drehen. Hast du das gelesen? Weil das steht auch am Anfang drauf, dieses Vista Vision. Das ist so ein Breitbildformat, bei dem 35 mm horizontal durch die Kamera gezogen wird. Also läuft.
Stimmt, senkrecht.
Ja. Mhm. Und dadurch hat man scheinbar so 8 spezielle Bilder und die sind dann irgendwie doppelt so groß und dadurch hast du halt eine andere Auflösung und
okay.
Das sieht entsprechend aus und deswegen hat er schon auch nochmal eine spezielle Optik und ihm war das halt, also dem Regisseur war das wichtig, das so zu machen, weil das wurde tatsächlich das letzte Mal irgendwie in den 60ern gemacht. Also 63 war der letzte Film in dem Format.
Krass.
Und ihm schien das halt der beste Weg zu sein, diese Zeit möglichst gut wiederzugeben. Mhm. Und das funktioniert, weil eben ich finde, das macht der Film wirklich geil, wie er halt eben den Style dieser Zeit atmet. Mhm. Ja, und deswegen, ich bin da voll bei dir, die Nominierungen gehen sowas von klar.
Da sollten Sie sich lieber fragen, warum Ariana Grande für den Oscar nominiert ist.
Oder ja,
Wicked, so. Das ist
wirklich
ein viel größeres Fragezeichen.
Ja, und der hat das halt auch geschrieben mit seiner aktuellen Partnerin, Mona Fastwald, auch Schauspielerin. Und Producerin, die glaube ich auch schon bei Vox Lux, also sie sind wohl schon länger zusammen, haben ein Kind und so und haben das zusammen geschrieben.
Okay. Ja, dann können wir noch erwähnen, der Film hat 10 Millionen gekostet.
Das ist doch die absolute Härte, Alter. Als ich das gelesen habe, ich habe dreimal nachgeguckt, ne? Mhm. Das stimmt. Anscheinend hat der wirklich nur 10 Millionen gekostet.
Das ist wirklich billig.
Wie zur Hölle?
Schon krass. 25 steht da momentan. Also hat jetzt schon Plus.
Ja. Aber ist auch wieder klar, also gerade bei der Lauflänge, dass das jetzt nicht der Film ist, wo sie alle reinrennen.
Naja, klar. Und dafür sind 25 Millionen, finde ich schon okay. Und wenn er sowieso jetzt nur 10 Millionen gekostet hat, dann und im Oscar-Rennen,
ja, also wenn
da kommen ja auch noch ein paar nach, so, weißt du, die dann irgendwie auf den Hype aufmerksam werden.
Ja, eben. Also die Nominierungen werden ihm auf jeden Fall dabei helfen, dass er noch ein bisschen mehr macht. Und
ja,
je nachdem, wie es dann bei der Verleihung aussieht, passiert da hinten raus auch nochmal was.
Denke auch.
Also, auf jeden Fall ein deutliches Upgrade zu Vox Lux. Da sind wir uns wahrscheinlich einig.
Da sind wir uns einig.
Dass er die Länge nicht braucht, da sind wir uns auch einig. Und dass der irgendwie sehr stilsicher daherkommt, das sehen wir scheinbar auch beide so.
Mhm.
Mensch.
Aber ich fürchte trotzdem, dass wir nicht klingeln.
Nee, du bist garantiert weiter oben als ich.
Denke auch.
Sollen wir mal die restlichen Punkte vorlesen?
Mach das mal.
8,0 sind es auf IMDb bei einem sehr starken Metascore von 90. Mhm. Letterboxd 4,1.
Ordentlich. Der Metascore von 90 gefällt mir gut. Ich bin bei einer 9.
Oh, wow. Okay. Ein Miesen für mich. Das korreliert aber ganz gut, weil ich bin bei 7,5.
7,5 für dich. Okay.
Ebenfalls ein Miesen für dich. Okay.
Starten wir mit einem Remis.
Ja. Dann mache ich mal gleich weiter mit dem aktuellen Clint Eastwood-Film. Ne? Über den habe ich noch nicht gesprochen.
Nee, hast du nicht.
Wunderbar. Der ja auch schon 4 Oscars hat und immer noch Filme dreht mit 94 Jahren. Und letztes Jahr hat er eben seinen bis jetzt letzten Film rausgebracht, Juror Number 2. Mhm. Den wolltest du bestimmt auch früher oder später sehen, oder?
Ja.
Hat dich nicht so angelacht?
War nicht so ganz oben auf meiner Prio-Liste, ne.
Warum nicht? Ich erinnere mich, ich glaube, wir haben einen Trailer gesehen im Kino, ne?
Ja, aber so die letzten Eastwood-Filme, also auch The Mule und so, die waren alle so. In der Liga gucke ich mir vielleicht irgendwann mal an, aber jetzt nicht, muss ich sofort sehen, muss ins Kino rennen, da war ich nicht.
Okay.
Aber ein bisschen Overkill, was den Hauptdarsteller angeht. Der dreht ja so viel, Alter, dass ich auch langsam denke, so, Alter, okay, jetzt gibt es nochmal einen Film ohne ihn.
Das ist wirklich krass, ne?
Mhm.
Also ich meine, ich freue mich für den, weil ich finde den schon auch gut.
Ja, ist auch, aber so ein bisschen.
Der ist so omnipräsent.
Der ist ein bisschen omnipräsent für meinen Geschmack.
Ja, ist wirklich krass. Die Rede ist von Nicholas Hoult.
Ja.
Weil der spielt hier die Hauptrolle. Der ist tatsächlich der titelgebende Juror Number 2.
Mhm.
Und in der Handlung ist er Journalist. Erstmal.
Schön, mal kein Makler.
Journalist und vor allem trockener Alkoholiker. Justin Kemp heißt der Herr und wird jetzt bei einem Fall vorgeladen, eben der titelgebende Juror Number 2 zu werden. Wie das halt so ist in den USA, man muss Jury Duty machen und kommt da in der Regel auch nicht wirklich drum rum. Und jetzt passt das aber privat eigentlich so gar nicht ins Konzept, weil er irgendwie eine schwangere Freundin hat und das jetzt irgendwie einigermaßen kurz vor der Geburt steht und das halt zeitlich gerade einfach doof ist. Trotzdem kommt er da nicht raus und wird eben vorgeladen. Und der Fall, um den es jetzt geht, ist der Tod einer Frau, Kendall Carter. Die wurde in Georgia, genauer Savannah, umgebracht. Beziehungsweise wurde sie tot gefunden. Und wir sehen dann den Fall aus verschiedenen Perspektiven. Es wird dann natürlich bei der Gerichtsverhandlung wird erklärt, was da vonstatten ging. Und es wird erzählt, dass es in einer Bar einen Streit gab. Also das Ganze ist ein Jahr her. So, und da hat sich dann Kendall mit ihrem damaligen Freund James, der jetzt angeklagt ist, in einer nahegelegenen Bar gestritten. Nahegelegen vom Ort, wo sie gefunden wurde, weil die haben sich dort in der Bar gestritten und sie wurde dann unter so einer Brücke, die ein bisschen weg ist von dieser Bar, wurde sie unten gefunden. Tot. Jetzt gehen alle davon aus, dass der nach dem Streit ihr hinterhergefahren ist und sie entweder tot geprügelt hat und dann von der Brücke geworfen oder sie halt einfach direkt von der Brücke geworfen hat, jedenfalls gehen alle davon aus, dass er sie umgebracht hat. Weil es eben auch viele Zeugen gibt für den Streit, der da stattgefunden hat. Es auch nicht das erste Mal ist, dass er aufgefallen ist in Form von körperlicher Gewalt und halt wohl ein Typ ist, der gerne mal lauter geworden ist. Und so wird halt relativ schnell von allen Seiten davon ausgegangen, der ist schuldig. So, jetzt haben wir natürlich eine Staatsanwältin, die bei der ist aktuell so, dass die jetzt Chancen hat, politisch weiterzukommen und deswegen ist dieser Fall halt für sie eine Möglichkeit, die Wahl zur Bezirksstaatsanwältin zu gewinnen, wenn das für sie halt gut ausgeht und hofft also auf die Verurteilung von dem. Weiß dann natürlich auch eben, sie gräbt dann die ganze Vorgeschichte aus von dem Angeklagten, dass der eben öfter auch schon da häusliche Gewalt an den Tag gelegt hat und sowieso gibt es jetzt Zeugen, die sagen, dass der an dem Tatabend betrunken war und sowieso unbeherrscht. Und dann gibt es eben auch Leute, die das gesehen und auch gefilmt haben, wie er ihr nachgeht. Allerdings nicht bis zum Ende, weil diese Straße macht dann so einen Knick und ab einem gewissen Punkt, zumal es auch sehr geregnet hat, haben die das nicht mehr weiter gefilmt. Jetzt gibt es einen Gerichtsmediziner, der natürlich die Leiche untersucht hat und der sagt, dass die Verletzungen, die zu ihrem Tod geführt haben, wahrscheinlich von einem sehr stumpfen Gegenstand herbeigeführt wurden. Jetzt überlege ich gerade, wie weit ich erzählen soll, weil, also mal so viel, unsere Hauptfigur, Justin Kemp, erfahren wir dann aus Flashbacks, war am besagten Abend auch in dieser Kneipe. So, das heißt, er war anwesend, als die sich gestritten haben. Das wird noch eine Rolle spielen. Ja, und jetzt geht es natürlich darum, aufzudecken, wer war das? Aber der Clou ist natürlich, dass unsere Hauptfigur hier irgendwann ein Dilemma gerät. Weil es ist so, dass es am Anfang ist das wirklich ein bisschen wie bei 12 Angry Men. Sowieso würde ich diesen Film als 12 Angry Men with a Twist wahrscheinlich beschreiben.
Okay.
Weil 11 von 12 Leuten geben ihre Stimme ab für schuldig. Nur er sagt irgendwie nee. Mhm. Und dann muss natürlich diskutiert werden und das ganze Ding aufgerollt werden. Und alle haben gar keinen Bock drauf, weil die sagen, hey, es ist so offensichtlich und so, was soll der Scheiß, ne? Und so nach und nach schafft er es aber, Leute zum Zweifeln zu bringen und dann kippt das so. Deswegen, also alles wie bei 12 Angry Men, aber irgendwann kommt er in ein tierisches Dilemma, weil sich dann ein neuer Konflikt für ihn auftut. So, und weiter werde ich nicht erzählen.
Mhm.
Ja. Das Ganze ist aber einigermaßen dicht erzählt. Und auch wenn das jetzt wirklich, es ist wahrscheinlich unterm Strich nicht viel mehr als eben dieser 12 Angry Men mit noch einem kleinen Dreher drin.
Aber hat wahrscheinlich nicht den Meisterwerkstatus von diesem Film, oder?
Nee, Aber trotzdem merkt man halt auch hier wieder, Clint Eastwood ist schon echt ein guter Regisseur. Mhm. Also das ist mal sowas von grundsolide, was der hier macht, weil so die Momente, die irgendwie Spannung erzeugen sollen, tun es auch, finde ich, über weite Strecken. Mhm. Spannend finde ich, dass Jonathan A. Abrams, der das geschrieben hat, das ist sein einziger Autorencredit. Hat sonst nichts geschrieben.
Krass.
Dafür finde ich das Drehbuch echt noch ziemlich gut. Mhm. Ja. Also gut, der wird jetzt Upcoming hat er im Projekt, was Destination Wedding heißt. Das klingt nicht so vielversprechend. Aber der Film ist echt nicht uninteressant. Also ich war angenehm überrascht, weil ich habe eigentlich mal so gar nichts erwartet, aber Nicholas Holt jetzt hier so als junger werdender Vater mit dieser Aufgabe und dem damit verbundenen Konflikt macht er gut, finde ich. Mhm. Wir haben dann natürlich noch andere Leute in dieser Jurorentruppe, darunter, Zoe Deutsch spielt seine Partnerin. Die Staatsanwältin ist Toni Collette.
Okay.
Ein anderer, der im Jury ist J.K. Simmons. Dann haben wir einen alten Freund von Justin, den er immer wieder anruft. Der wird von Kiefer Sutherland gespielt. Dann haben wir noch Leslie Bibb, Cedric Yarbrough, Chris Messina. Und witzigerweise die Dame, die hier umkommt, Kendall Carter, wird von Francesca Eastwood gespielt. Hm. Kennst du die Dame?
Ich kenne sie aus der Familie der Eastwoods.
Ja. Ich dachte dann auch erst wieder so, ach okay, ja, Enkel, sonst was. Nee, ist die Tochter.
Ist die Tochter, ja.
31 Jahre alt, Tochter des 94-jährigen Clint Eastwood. Jahrgang 93.
Und ist die Älteste.
Wirklich?
Nein.
Das
war jetzt Fake News vielleicht.
Ja.
Die Jüngste ist 2.
Ja, und Kiefer Sutherland, das ist halt wirklich so ein Ding, ne? Der hat Eastwood geschrieben, dass er ein riesen Fan ist und dass er gerne noch in einem Film von ihm dabei sein würde, wenn bevor er in Rente geht.
Ach so, hat er es auch formuliert, ja.
Ja, ja. Also okay. Bevor er in Rente geht, würde er halt gerne noch in einem Film von ihm.
Ach so, okay, in Rente. Ja, gut, das geht ja noch.
Ja.
Solange du stehst, Clint, würde ich gerne noch bei dir vor der Kamera stehen.
Mhm.
Ja, ist schon eine ordentliche Leistung, hier mit 95 noch so einen Film mitzulegen. Also. Aber ist dann, hat er sich jetzt verabschiedet oder steht noch aus, ob er noch einen Film dreht? Oder?
Ich habe lediglich herausgefunden, dass das eben jetzt der vorerst letzte oder wahrscheinlich letzte, haben sie es genannt.
Mhm. Der wahrscheinlich letzte, okay. Ja,
deswegen, wer weiß, ne?
Ja gut, er hat ja irgendwann bei einem Film, ich glaube The Mule war das, dass er gesagt hat, ist jetzt der letzte Film, wo er vor der Kamera steht. Das hat er seitdem auch durchgezogen.
Okay. Ja, dann, wer weiß, vielleicht war es das.
Gucken wir mal. Ja,
also dann hat er ordentliche
Filmografie hinterlassen. Also.
Ja, aber dann ist er natürlich nicht mit dem Stärksten abgetreten. Es ist trotzdem irgendwo halt so zwischen Hommage an 12 Angry Men und irgendwie noch mal ein bisschen was Eigenes gemacht.
Mhm.
Funktioniert der ganz gut. Sollte ursprünglich tatsächlich nur auf Max released werden.
Okay.
Und hat dann ein Upgrade bekommen, dass er ins Kino kam. Weil tatsächlich der Trailer sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat. So, damit hat Studio nicht gerechnet und dann haben sie halt gesagt, ja gut, dann bringen wir den ins Kino. Und jetzt habe ich in den Trailer Facts gelesen, dass tatsächlich die erste Szene in diesem Raum, wo die Jury versammelt wird, wo sie dann das erste Mal unter sich eine Abstimmung machen, das ist fast Wort für Wort die gleiche Szene in 12 Angry Men.
Hm. Wort für Wort,
ja. Ja, weißt du, das Ding, wo ich meinte, sie stimmen dann erstmal ab und dann hast du 11-1.
Hm.
Das ist ja genauso. Ja, 30 Millionen hat das Ganze gekostet. Das ist halt auch schon wieder lustig, ne? Gerade hatten wir es von The Brutalist, wirklich ein Film, der recht episch daherkommt und 10 Millionen gekostet hat.
Mhm.
Hier haben wir einen verhältnismäßig kleinen Film. Wenn auch toll besetzt, das ging wahrscheinlich ins Geld. Weil ich kann mir vorstellen, dass so eine Toni Collette und auch ein J.K. Simmons, auch wenn es potenziell der letzte Eastwood-Film ist, die machen das nicht umsonst. Na, und sowieso Toni Collette und Nicholas Holt, ich meine, die haben schon mal Mutter und Sohn gespielt, ne? Also hier sind sie nicht Mutter und Sohn, sondern eben Staatsanwältin und...
Am Tag der Ente, stimmt.
Tag der Ente?
Ja, so heißt doch die Originalvorlage von dem Hugh Grant-Film, wenn du darauf anspielst. Da war sie doch seine Mutter, oder?
Ja, About a Boy.
Ja, About a Boy heißt...
Tag der
About Ente? About a Boy oder der Tag der Ente, bla bla, hin und her. Ach, so echt? Heißt die Originalvorlage, ja.
Lustig, noch nie gehört. Aber ich glaube, ich habe auch About a Boy nie gesehen.
Den hast du nie gesehen?
Nee, ich glaube, okay. Den habe ich nie gesehen. Ja. Ah, und wie gesagt, ich war hier gut unterhalten. Mhm. Den kannst du gut machen.
Na, vielleicht gebe ich mir den auch mal. Ich mag ja Gerichtsfilme, du ja auch. Also,
ey, du magst Gerichtsfilme, du magst auch einen Großteil der Leute, die hier mitspielen. Stimmt. So gerade Chris Messina magst du doch auch, ne?
Total, ja.
J.K. Simmons und Toni Collette.
Ja, und klingt nach einer Empfehlung insofern.
Ja, auf jeden Fall. Ist das eine Empfehlung?
Werde ich mir den irgendwann mal geben.
Alright, dann die Zahlen. 7,0 auf IMDb, Metascore bei 72, Letterboxd 3,5. Also große Begeisterung, sieht anders aus.
Ich sage eine 7.
7,5 sind es geworden.
7,5 noch, ja. Habe ich zu tendiert. Schade.
Alright.
Nice.
Jetzt du.
So. Dann komme ich mit dem Film Uncertain Guest. Du bist nicht allein, heißt er mit deutschen Untertiteln. Mhm. Und im Original heißt er El Habitante Incierto. Und wie wir an dem Titel vielleicht hören mögen, ist das ein spanischer Film. Und man könnte langsam meinen, im Laufe dieses Podcasts und im Laufe der Filme, die wir gesehen haben, dass die Spanier Spannung in Filmen, dass die da nicht ganz abgeneigt sind, weil ich hatte hier im Glaskäfig, wir hatten zusammen Der unsichtbare Gast.
Der war krass, ja.
Und wir hatten Sleep Tight, nicht zu vergessen. Und gerade Fepse sollte hier bei dieser Rezi, falls er den Film nicht gesehen hat, mal definitiv hinhören, weil...
Warte mal kurz, jetzt bringe ich die durcheinander. Welcher war der mit dem Concierge?
Das war Sleep Tight.
Das war Sleep Tight, ja. Okay.
Der unsichtbare Gast fand ich aber auch gut. Das war mit dieser verschwundenen...
Ach stimmt, das, ja, ja, okay, genau. Also, das war mit, aber das war der auch spanisch? Das war doch mit dem Argentinier, oder nicht?
Nee, war ein spanischer Film. Bin mir sehr sicher, dass das ein spanischer Film ist. Oder? Nicht, dass ich mich jetzt verhaue. War von unserer lieben Steuerberaterin kam der.
Aber sag mal, war der... Ja, aber da hat der Typ mitgespielt, ne? Aus... Wie heißt dieser Episodenfilm, der argentinische, der so geil ist?
Ja.
Wild Tales.
Nee. Wild Tales, doch, ne? Richtig, genau der.
Ja. Okay, ich gucke jetzt mal nach. Wie
guck
hieß
mal,
der
vielleicht ist er südamerikanisch.
Ja,
der unsichtbare Gast heißt der auf Deutsch.
Der unsichtbare Gast, ja.
Nicht, dass ich es verwechsel. Ich dachte, ich habe ihn jetzt unter Spanisch abgespeichert, aber es war definitiv spanischsprachig, aber vielleicht ist es doch ein südamerikanischer Film. Könnte es recht haben und das vielleicht aus Argentinien.
Ach ja, Contratiempo.
Richtig. Das ist schon auch eine ganze Weile her, dass wir den besprochen haben, das ja. Weiß ich noch. Das war eine irgendeine Supporter-Episode, das war noch in den 100ern.
Aber da hat eh nicht der mitgespielt, den ich meine.
War nicht der. War es denn ein argentinischer Film?
Das wahrscheinlich auch nicht.
Herkunftsland. Stimmt gar nichts einfach.
Nee, Spanien, hast recht.
Also doch ein spanischer Film. Ja, dann habe ich ja recht, dass die Spanier...
Aber dann ist das auch nicht der Film, den ich meinte.
Ist nicht der Film.
Fuck, ich muss jetzt kurz nachgucken, welchen Film ich gerade im Kopf habe. Das ist ja der Horror, Alter. Sometimes you just have to do
what you're told. Ich sitze dann hier und warte mal.
Nee, du kannst natürlich gerne schon weitermachen.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Also die Spanier scheinen ja schon so dieses Thriller-Spannungskino zu mögen, was
voll,
ein bisschen verschachtelt ist und so hin und her. Da erkennt man ja langsam Muster. Mhm. Und überall, wo man Uncertain Guest auch googelt oder aufruft oder stehen ja mal darunter, auch bei IMDb stehen da dann so Filme, die so themenverwandt sind und da kommt Sleep Tight eigentlich an erster Stelle. Also das ist definitiv, geht in die Richtung. Und Regisseur und Drehbuchautor war Guillem Morales. Ihr habt vielleicht da draußen von dem Film Julia's Eyes gehört, den er 2010 gemacht hat. Das ist definitiv ein Film, von dem man gehört haben könnte. So, hast du was rausgefunden?
Ja, ja. Also Ricardo Darín heißt der Schauspieler aus Wild Tales und ich meinte The Secret in Their Eyes.
Ach, den meintest du. Ja, den habe ich ja nicht gesehen. Da kenne ich ja nur das Remake.
Ja, aber den hatte ich gerade vor mir.
Als der war's.
Okay.
Ja, aber von Uncertain Guest, beziehungsweise dem Film hast du noch nicht gehört bisher, oder?
Ich glaube nicht. Ich muss mir mal das Poster angucken.
Mhm. Dann mach das mal. Und ich fasse mal die Story zusammen. Mhm. Also, Felix ist ein junger Architekt und muss gerade mit ansehen, wie seine Freundin Vera ihn verlässt. Und dazu muss man sagen, die beiden haben in einem sehr großen Haus gelebt und seine Frau macht ihm auch Vorwürfe, weil sie sagt, ja früher, wo wir noch eine Wohnung hatten und so weiter, war alles viel harmonischer und in dem großen Haus muss man sich ja nicht begegnen, weil das ist ja so groß, dass man sich auch so einen Weg gehen kann. Also praktisch. Sie hat das eher so ausgelegt, dass das schon der Todesstoß der Beziehung war. Und das Haus ist ein Riesencharakter in dem Film, weil es ist alles super groß, es ist krass verwinkelt. Du hast so verschiebbare Schrankwände, wo dann plötzlich so dahinter hat er so ein Büro mit so einem Schreibtisch und so weiter, wenn er irgendwie eine Wand wegschiebt und so.
Okay.
Also es ist wirklich eine Menge Platz da drin. Und eines Nachts steht ein Fremder vor seiner Tür und erzählt von einem Notfall und er müsste telefonieren. Und er sagt, ja, hier ist eine Telefonzelle und der Fremde sagt, Digga, die Telefonzelle ist kaputt, also es ist wirklich nur ein ganz kurzes Telefonat und so, weil das ist ein Notfall und er ist auch sofort danach weg. Er so, okay, alles klar. Wenn es ein Notfall ist, kommen Sie rein, holt ihn halt so in sein Arbeitszimmer, er setzt sich so hin an das Telefon und so weiter, Felix steht halt da und er sagt, ja, es ist okay, dass ich ein bisschen Privatsphäre kriege. Und Felix verlässt dann irgendwie das Zimmer und lässt den Fremden telefonieren.
Hättest du das auch so gemacht bis dahin?
Also mal abgesehen davon, dass meine Wohnung nicht so groß ist, dass ich da irgendjemand alleine lassen könnte. Obwohl doch, ja, ich habe 3 Zimmer. Ich habe 90 Quadratmeter, Freunde. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin in so einer armseligen Bude. Ich bin jetzt noch nicht bei Lease Mansion, aber nein, hätte ich nicht gemacht. Also
welchen Teil nicht? Reinlassen oder?
Die Frage ist jetzt, in welchem Jahr sind wir? Weil es gibt die Möglichkeit, ein Telefon auch direkt in den Hausflur zu bringen.
Mhm.
Also da geht's ja schon los.
Ja, aber jetzt nehmen wir mal an, du hast die gleichen Bedingungen wie der Herr hier.
Nee, ich würde nicht reinlassen.
Du würdest ihn gar nicht erst reinlassen?
Ich würde ihn gar nicht reinlassen, nein, auf keinen Fall.
So viel zur Menschlichkeit von Guess, Alter.
Ja, ja, komm, ey.
Du Assi!
Da steht irgendein Wildfremder vor der Tür.
Ja, wenn, Digga, wenn ich jetzt bei dir vor der Tür stehe, ich Hilfe brauche und
ich bin derjenige, der gesagt hat zu dir, warum du mich ein bisschen freundlicher umgehst hier zu den hier Jehovas und zu den Verkäuferinnen, die hier an deine Tür kommen und so weiter, wo du die
ja,
immer abgewimmelt
hast.
Mir
was verkaufen wollen.
Ach so, weil sie
siehst du, und solche Leute willst du freundlich behandeln, aber wenn jemand wirklich Hilfe braucht.
Nee, ich wäre dann auch freundlich. Weißt du,
du
denn,
würdest
ob er
sie
Hilfe
freundlich
braucht?
Abweisen.
Weißt du, ob er Hilfe braucht? Das ist ja schon mal der erste Punkt. Ich bin ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen hilfsbereit und leichtgläubig.
Ah.
So werden ja Leute auch gern verarscht. Ich bin keiner, der auf einen Enkeltrick reinfallen würde. Oder der auf eine SMS reagiert, wenn er die kriegt, so von wegen so, ja, hier, dein Sohn ist in Gefahr. Papa, ich habe eine
du,
neue
so,
Nummer.
Es gibt keinen, von dem ich weiß.
Von dem ich weiß, richtig. Mal. Aber könnte ja wirklich ein Sohn von mir sein, von dem ich nichts weiß. Und dann stelle ich mich doof. Aber siehst nein,
und
ich glaube nicht alles, was ich kriege.
Warst du lieber einmal zu viel kritisch und dann hast du deinen Sohn im Stich gelassen. Ja. Na, super, Guess.
Du würdest ihn reinlassen?
Ich würde ihn reinlassen.
Bist der nette.
Ich würde den nur nicht alleine im Zimmer telefonieren lassen.
Gut.
Das ist halt, da wäre bei mir die Grenze, wo ich sagen würde, Digga, du kriegst gerade mein Telefon, darfst telefonieren. Jetzt willst du Privatsphäre? Klappt's noch? Also...
Da fängt aber das Problem an. Genau, das ist eben die Schlüsselszene, weil als Felix dann zurückkommt in das Zimmer, ist der Fremde weg.
Mhm.
Und er ist nicht mehr da.
Na super.
Und das ist so der Zeitpunkt, also auch danach in den Tagen hört Felix Geräusche. Und damit spielt natürlich dieser Film, dass er nie gesehen hat, dass dieser Fremde das Haus verlassen hat. Und wann er das Haus verlassen hat und ob der das Haus verlassen hat.
Aber er sieht halt auch nicht, dass er da geblieben ist.
Er sieht doch nicht, dass er da geblieben okay. ist. Aber er hört Geräusche über ihm im Zimmer. Mhm. Das Haus ist super groß. Und Alter, ich meine, deine eigenen 4 Wände sind ja so dein Schutz, weißt
ja,
du?
Ja,
das ist ja das, wo du dich zu Hause fühlst und wo du dich sicher fühlst.
Ja.
Und jetzt wohnst du in einem Haus, wo du dir nicht sicher bist, ob du alleine bist und ob du safe bist. Und
die kriegen das nicht hin, die Bude abzusuchen?
Nee, weil er findet nichts. Immer wenn er sucht, findet er nichts. Aber er merkt halt, dass Sachen so umgestellt worden sind oder dass bestimmte Sachen komisch verlaufen.
Bringst du den wegen unseres nächsten Films?
Nee. Das ist tatsächlich Zufall.
Okay, witzig.
Und das schlägt natürlich auch auf die Psyche von Felix.
Mhm.
Weil logisch kriegt er keinen Schlaf und kommt nicht zur Ruhe und fühlt sich nicht mehr sicher in seinem eigenen Haus und will dann raus, holt dann die Polizei, die natürlich auch das Haus absuchen und das Grundstück und denken so, ja, wie kommst du denn darauf, dass der noch hier ist und so weiter. Dann sagt er, er hört irgendwelche Geräusche und dann auch seine Freundin kommt ihn mal besuchen, wo er voll in Panik ist. Und er sagt so, ja, hier in dem Zimmer, hier kommen irgendwelche Geräusche. Hörst du das Klopfen? Hörst du das Klopfen? Und sie geht halt rein und das ist halt ein offenes Fenster, was die ganze Zeit irgendwie reinschlägt. Okay. Und sie lacht ihn halt aus und sagt so, Digga, wirklich? Und deswegen hast du hier eine Panik gemacht wegen offenem Fenster?
Mhm.
Und er ist irgendwie so er ist völlig in Panik so, weil er mittlerweile kaum Schlaf gekriegt hat, weil seine Psyche ihm halt da Streiche spielt. Und vorher war derjenige, der sie halt ausgelacht hat, warum sie jetzt in so eine kleine Mini-Wohnung zieht, weißt du, mit 2 Zimmern und so weiter. Dann denkt so halt, okay, hier fühlt sich wohl, wo man nicht mal ein bisschen laufen kann und wo du schon durch die komplette Wohnung abgelaufen hast, irgendwie in 3 Sekunden. Da sieht sie, wo sie dann sagt, so ja, Platz ist halt nicht alles. So. Und dieser Platz wird ihm halt zum Verhängnis, weil er der Meinung ist, dass dieser Fremde sich da eingenistet hat.
Mhm.
Und jetzt wird es ein bisschen tricky, weil ich merke es halt immer wieder bei Genrefilmen und gerade bei Horrorfilmen und so, ist es halt schwer, zu viel zu erzählen. Weil auch der Film hat natürlich nicht gerade wenige Twists. Und eins will ich noch verraten, Felix hat sich ein bisschen das Gesicht natürlich eingeprägt von dem Fremden und er ist Architekt, weißt du, er kann zeichnen und so weiter und macht so ein Vertumbelt von dem Typen.
Der ist auch noch Architekt, Alter, really? Wie bist du denn unterwegs? Ey?
Wer ist Architekt?
Hast du jetzt gerade gesagt, dass Felix Architekt ist?
Ja, ja.
Ich finde es nur abgefahren, dass dein Film hier lauter Parallelen mit anderen Projekten von uns hat.
Stimmt, ja, hat er auch, ja. Hast du recht. Ist mir gar nicht aufgefallen, Alter, hast du recht. Und er fertigt ein Phantombild an von diesem Fremden, den er gesehen hat in dieser Nacht.
Mhm.
Und anhand dieses Phantombilds findet er raus, dass dieser Typ, der so aussieht wie der Typ auf dem Phantombild, er findet raus, wo der wohnt. Ist nämlich gar nicht mal so weit entfernt von seinem Haus.
Ach, okay.
Der hat nämlich auch ein eigenes Haus und wohnt da. Und dann wendet sich ein bisschen das Blatt. Und dann schlägt der Film eine komplett andere Tonalität an. Und das ist schon ganz interessant, was der dann daraus macht. Wobei, ohne jetzt Twists verraten zu wollen, am Ende wird es schon fast ein bisschen wirr.
Mhm.
Also wie das Ganze aufgelöst wird dann ganz am Ende, ist für mich unbefriedigend gewesen, weil der dann Fass aufmacht, wo ich nicht mehr hinterherkomme und wo ich sage, so, okay, jetzt ist es unglaubwürdig geworden, weil ganz am Anfang war ich ein bisschen abgeturnt durch den Look und durch die Optik und durch so einen Reißschwenk so, weißt du, wo sie dann irgendwie Spannung erzeugen wollten, auch durch die Musik, so fand ich alle ein bisschen on the nose. Aber irgendwann durch die Prämisse, weißt du, dass dieser Fremde sich da einnistet und Felix dann so ein bisschen durchdreht und aber niemand findet und nicht so richtig weiß, was jetzt Sache ist und sich dann wohler fühlt, indem er irgendwo draußen, weißt du, übernachtet, in seinem Auto pennt, in der Garage, als in seinem eigenen Haus.
Ja, klar. Mhm.
Das war schon noch nachvollziehbar, also als psychologischer Thriller funktioniert er ganz gut. Aber am Ende, die Auflösung ist nicht geil. Da musste ich schon wieder ein bisschen Abstriche machen. Das hat mir wieder nicht gefallen. Also insofern war so ein bisschen Sonne und Regen und muss unterm Strich sagen, ans Liebteil kommt er nicht ran.
Mhm.
Aber erinnert natürlich stark daran, vom Aufbau, von der Prämisse. Mhm. Du hast natürlich so spanische SchauspielerInnen und so. Und ist ein bisschen die Liga. Und wenn man den gesehen hat, dann kann man Unsolved Guest auf jeden Fall auch machen. Also falls Phelps den nicht kennt, das ist eine ähnliche Schublade.
Okay.
Und geht auch nur 90 Minuten.
Hm.
Also ein bisschen unbefriedigend dann am Ende, aber kommt schon mit der einen oder anderen Kurve um die Ecke, die ich ganz geil finde.
Okay, aber dann frage ich dich jetzt auch gar nicht, ob das irgendwie noch blutig wird oder so, weil das klingt ja so, als wird der noch eine Richtung einschlagen, wo es besser wäre, nicht zu erzählen jetzt.
Brutalität oder blutig hat nichts damit zu tun.
Ach so, okay.
Das kann ich erwähnen. Also es wird jetzt kein Gorefest. In die Richtung geht's gar nicht. Das wird eher ein bisschen größer als der Film anmuten mag. Und das fand ich nicht so geil.
Mhm.
Also es ist ein bisschen Hanebüchen, die Auflösung. Sagen wir mal so.
Ja, okay.
Okay, IMDb ist bei einer 6,7 für Uncertain Guest und kein Metascore, Letterboxd 3,4. Also schon über weite Strecken empfehlenswert und jetzt kein Eierfilm so, ja.
Mhm.
Ich hoffe, das hast du rausgehört. Auch wenn ich hier ein bisschen was auszusetzen habe.
7.
7 ist richtig, ja.
Schön.
Das ist korrekt. Ja, der Look ist auch ein bisschen überholt, hat 2004, weißt du, so ein typischer alter spanischer Filmlook.
Mhm.
Anfang 2000er ist auch nicht mehr geil, so ein bisschen körnig und ja. Aber ansonsten macht er schon einiges richtig, die Prämisse und so ist schon ganz cool.
Ja, es klingt auch irgendwie interessant.
Mhm. Da heißt auf Letterboxd, glaube ich, auch anders. Da heißt er Uninvited Guest oder so.
Auf IMDb auch.
Da heißt er auch Uninvited Guest?
Die Uninvited Guest.
Ja, die Uninvited Guest wurde international dann betitelt.
Mhm.
Im englischsprachigen Raum.
Okay.
Auf Deutsch Uncertain Guest, du bist nicht allein. Auf Spanisch El Habitante en Cierto.
Ach, das Uncertain Guest gehört zum deutschen Titel?
Das gehört zum deutschen Titel, ja. Das mit Bindestrich. Okay.
Gut, jetzt haben wir wieder einen gemeinsamen Film.
Jawohl.
Von wem stammt der?
Kommt doch an, welchen wir machen.
Gaslight.
Wir machen Gaslight. Gaslight stammt vom Schwaben-Andy, der nämlich gesagt hat, dass er vom Lostsupporter zum Auftragssupporter aufsteigen wird, weil er gesagt hat, auf die Lostrommel kann man sich halt nicht verlassen.
Da ist was dran.
Da ist was dran. Oder man braucht eine Menge Geduld und wer weiß, wie alt wir alle werden und ob die Filme überhaupt mal kommen.
Ja.
Und deswegen hat Schwaben-Andy gesagt, der will jetzt Filme, die ihm sehr am Herzen liegen, will er natürlich auch wissen, wie wir darüber denken und will auch sicher gehen, dass die rezensiert werden und die sollen nicht im Lostopf verschimmeln.
Ach, und der liegt ihm sehr am Herzen?
Ja, ja. Das sind alles Filme. Oh, fuck.
Okay.
Okay.
Na dann, bin ich mal gespannt.
Ja, ich auch. Das ist ja mal ein Statement von dir.
Was?
Na, dass du ihn auslachst.
Ach so, nee, um Gottes Willen. Nein, das hat jetzt nicht, dass du damit irgendwie jetzt in die Irre geführt wurdest. Sollte jetzt keine Wertung beinhalten.
Okay.
Ich hatte aber nicht auf dem Schirm, dass er den aufgewertet hat, aber okay, umso schöner.
Hat er, glaube ich, nicht, sondern hat halt so, das ist ein Film, wo es ihm halt falsch vorkam, den in den Lostopf zu werfen, hat gesagt.
Ach so, das klang, sorry, das klang jetzt so, als wäre er schon im Lostopf gewesen und hätte ihn nicht aufgewertet. Ah, okay.
Glaube nicht.
Den hat er uns also direkt aufgetragen.
Ja. Mhm. Also Grüße an Schwaben, Andi.
Ja, liebe Grüße.
Der Film ist von dir, Das Haus der Lady Allquist, beziehungsweise Gaslight. Und wir raten unsere Punkte.
Ja, du musst anfangen.
Ich muss anfangen, ich sag 7,5.
Mhm. Ich habe dich hier mit 8 notiert.
Alright.
Sagte er fragend. Wäre wieder mal so ein Ding, wo ich mich ein bisschen schwer getan habe, dich einzuschätzen.
Ist ja auch auf meiner Liste aufgrund von anderen Listen.
Ach so, ja.
Insofern hatte ich den auf der Watchliste unfreiwillig, ohne jetzt den direkt zuordnen zu können.
Ja, wieder ein Oscar-Film. Dieser hier 7-fach Oscar nominiert. 2 hat er gewonnen damals.
Aber hallo.
Der ist von 1944.
Ja, der erste von 3 Oscars für Frau Bergmann. Mhm. Die hat ihn hier kassiert als weibliche Hauptrolle.
Ja. Der andere war für Art Direction, schwarz-weiß. Mhm. Damals ja noch unterteilt, weil dieser Film hier ist in schwarz-weiß. Und schon einigermaßen lustig, weil die haben ja die gleiche Geschichte 1940 schon mal gemacht. Also MGM hat diesen Film schon mal gemacht. Mhm. Und als sie dann diesen hier gemacht haben, der halt eine ganze Ecke größer ist und dann eben auch im Oscar-Rennen war und so weiter und auch erfolgreich war, wollten die dann alle Kopien von dem von 1940 zerstören. Hat natürlich nicht geklappt. Mhm. Wäre aber tatsächlich auch mal interessant, den zu sehen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Also jetzt nach der Sichtung hier.
Wäre schon interessant. Dazu muss man sagen, dass beide Filme auf einem Bühnenstück basieren.
Ja.
Also es gab ein Theaterstück, wo es dann die erste Filmvorlage gab und dann diese hier.
Angel Street hieß das Stück von Patrick Hamilton. Der Herr, der auch Rope verfasst hat.
Ach.
Der Hitchcock-Film. Ja, Drehbuch haben dann John Van Druten, Walter Reisch, John L. Balliston geschrieben. Und inszeniert hat das Ganze George Cukor.
Das ist auf jeden Fall kein Unbekannter.
Nee, aber
5-fach sag mal, Oscar nominiert, Alter. Unter anderem My Fair Lady und Die Nacht vor der Hochzeit.
Ey, und jetzt mal wieder zu der absurdesten Parallele. Also liege ich falsch, wenn ich davon... Ich meine, der ist... Hat auch ungarischen Background, oder nicht? George Cukor.
Möglich wär's.
Ja, Mann.
Hat er.
Ungarisch-jüdisch. Ha! Der Laszlo Todd, der Regisseur. So.
Okay.
Nein, ich find's nur lustig, weil heute irgendwie mir so die Parallelen in die Ohren fliegen. Ey, ist abgefahren, Mann. Ja, aber eben, zweifelsohne kein Unbekannter. Auch schon Oscars bekommen und sowas wie My Fair Lady inszeniert und ja auch
große Filme, ja.
Die erste Inszenierung von Little Women und ich habe mir ja tatsächlich mal überlegt, ne, weil ich ja noch nichts, ich habe keine Verfilmung von Little Women gesehen.
Noch gar keine?
Nee, keine. Ja, und da gibt's einige. Mhm. Und dann habe ich mir aber halt echt mal überlegt, ob ich da vielleicht mal im Urschleim anfange. Also.
Vielleicht nicht dumm.
Weil das ist ja, das Stück selber ist von Anfang der 20er Jahre, Anfang des 20. Jahrhunderts und deswegen dachte ich, fange ich vielleicht mal ganz früh an.
Ja, die kenne ich ja wiederum nicht, die ganz frühen Verfilmungen.
Okay. Aber diesen hier kanntest du auch nicht, ne? Das war für uns beide eine Erstsichtung.
Ja, das war für uns beide eine Erstsichtung, richtig.
Und selten war es nötiger bei einem Film, dass der deutsche Titel wie das Original lautet. Also weil, Alter, das Haus der Lady Allquist, really? Also ich finde, spätestens nachdem es ein Begriff anhand eines englischen Filmtitels weltweit in die Psychologie schafft,
eben, ja,
könnte man drüber nachdenken, den deutschen Titel mal anzupassen. Mhm. Aber da siehst du halt auch mal wieder, da hat natürlich keiner mehr ein Interesse dran, dass der jetzt in Deutschland noch groß geguckt wird. Na, also da ist niemand hinterher, meine ich. Natürlich stört das niemand, wenn der geguckt wird. Aber da ist jetzt nicht irgendein Verleih oder so, die sagen, ey, den Film müssen wir nochmal irgendwie pushen, neu releasen, sonst was. Aber ich, also gebt dir schriftlich, wenn mehr Leute auf dem Schirm hätten, dass dieser Film verantwortlich ist, dass dieser Begriff in der Psychologie gelandet ist, dann würden
ja mittlerweile auch Sprachgebrauch, also außerhalb der Psychologie ist das ja mittlerweile in Beziehungsfragen und so, ist das ja definitiv ein Begriff, was auch im Allgemeinen in der Allgemeinsprache fällt. Insofern. Und ich war gespannt drauf, als ich nämlich den Originaltitel gehört habe oder als wir den als Auftragsfilm gekriegt haben, war ich halt gespannt, ob das irgendwas damit zu tun hat mit dem Gaslighting, wie man das heute noch benutzt. Mhm. Und dann musste ich lesen, das ist tatsächlich der Grund, warum das so benannt worden ist. Und das fand ich natürlich mega interessant, auf jeden Fall.
Echt cool.
Ja. Das spielt ja hier schon eine Rolle.
Ja,
obwohl
aber
das
hallo.
Damals wahrscheinlich nicht als nicht so angesetzt ist, sondern es spielt tatsächlich auf die Gaslampen an, die damals nämlich noch per Hand angemacht worden sind, auf der Straße und in den Häusern und in den Wohnungen, weil die Kulisse ist schon das alte viktorianische England, also wo.
Ja, aber können wir
so,
das ausschließen,
wo dann auch
dass
so
das nicht doppeldeutig gemeint ist? Also weil nur weil der Begriff noch nicht etabliert war, können sich die AutorInnen, also sind es auch wie hier wieder nur Männer, können sich die Autoren von dem Ding ja trotzdem überlegt haben, dass es da eine Doppeldeutigkeit geben könnte.
Aber die, wie du gerade sagst, die war doch noch gar nicht gegeben. Also man hat doch aufgrund des Films hat man doch diesen Begriff erst definiert. Wie sollen die das denn vorher festlegen?
Naja, aber warum sollte der Film denn so heißen? Es ist jetzt nicht, dass hier die Gaslampen eine zentrale Rolle spielen.
Die spielen eine große Rolle, wie ich finde. Weil
ach so, du meinst den Moment, wo es weniger wird, weil in einem anderen Raum das Licht hochgeht.
Richtig.
Ach, okay.
Also es geht ja auch, das ist ja ein Schlüsselmoment,
dass
man erfährt,
okay.
Dass
so einer der Faktoren ist, der bei ihr dafür sorgt. Ja, okay.
Korrekt.
Okay, fair enough. Ja,
korrekt.
Gut, das habe ich gar nicht so gesehen, aber ja, funktioniert.
Das war mein Gedanke, ja.
Mhm. Gut, ich erzähle mal kurz, was hier passiert.
Do it.
Wir sehen zu Beginn, wie eine Leiche abtransportiert wird, weil die Tante unserer Hauptfigur wurde in ihrem Londoner Haus umgebracht. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Und das Mädchen vom Anfang ist jetzt eine erwachsene Frau, heißt Paula Ahlquist. Und der deutsche Titel, da war eben die Tante, die Lady Ahlquist.
Ja, ist eine große Schauspielerin, also definitiv prominent. Jeder kennt sie. Und das kann man noch erwähnen, dass das hier nicht irgendwelche normalen Mieter sind, sondern schon eine sehr prominente Leiche.
Die waren Star, und was auch noch ein wichtiger Faktor ist, dieses Haus der Lady Ahlquist, das ist in London an einem Platz, was so ein bisschen dafür sorgt, dass sich alle Nachbarn kennen. Also das ist da so ein bisschen eine Gemeinde an diesem Platz. Alle Anwohner dieses Platzes kennen sich untereinander und unterstützen sich, und alle kannten eben auch Lady Ahlquist, haben natürlich von diesem tragischen Vorfall mitbekommen. Und dann eben auch mitbekommen, dass dann die Nichte, die wie ihre Tochter dort aufgewachsen ist, dass die jetzt erstmal obdachlos ist, beziehungsweise halt abtransportiert wurde, und die ist jetzt dann woanders aufgewachsen, und jetzt sind wir aber eben im Heute. Und genau, du hast gesagt, viktorianisches England, ne? Also ich glaube 1880 erzählen die.
Ja, wo die Männer, also ein bisschen und, so wie Christmas Carol, weißt du, die Männer alle so mit Zylindern und weißt du, so
ja.
Schwarze Anzüge unterwegs. So
ja, aber ich glaube, es wird einmal irgendwie konkretisiert. Ich glaube, wir sind
nicht Postkutschen, hier Kutschen und so.
Ja. Ja. Naja, und jetzt ist so, dass die, weil die eben auch eine krasse Sängerin war, ihre Tante ist die Nichte. Paula hat die versucht, in ihren Fußstapfen zu folgen und in diese zu treten, und hat dann eben auch Gesangsunterricht genommen, das in Italien, hat dort mit auch der eine Person, der ihre Tante schon gecoacht hat, Gesangslehrer, bei dem ist sie in Italien, hat dann da jetzt jahrelang trainiert, und das Ganze wurde immer begleitet von einem Mann am Piano. Mhm. Und das ist jetzt unsere männliche Hauptfigur, weil in den hat sie sich verliebt, Gregory Anton, gespielt von Charles Boyer. Und der beschließt jetzt, mit seiner Geliebten zurück nach London zu gehen. Erst ist sie da so ein bisschen widerwillig unterwegs. Er fädelt das auch recht geschickt ein, weil er es so ein bisschen aussehen lässt, als wäre es ihre Idee gewesen. Sie erzählt halt davon, dass sie in London da eigentlich dieses Haus hat von ihrer Tante, aber eben aufgrund des Vorfalls seitdem nicht da war und eigentlich auch keinen Bock drauf hatte. Und er dreht das aber so hin, nachdem sie festgestellt hat, hey, seit ich irgendwie mit dir bin und so happy bin, habe ich da nie wieder dran gedacht, und irgendwie ist auch die damit verbundene Angst verflogen, dreht er das Ding so hin, dass die beiden natürlich dorthin zurückziehen. Und angekommen in diesem Haus dreht sich ihr Leben mal kurz auf links, weil er ist jetzt doch recht obsessiv unterwegs, macht ihr immer ziemlich genaue Ansagen, was sie zu tun und zu lassen hat. Und sowieso ist jetzt hier eben das titelgebende Gaslight das, was dann im späteren Verlauf zu diesem psychologischen Phänomen wurde, weil er es jetzt eben sukzessive schafft, dass sie immer mehr an sich und ihrem Verhalten zweifelt und an ihren Gedanken und an ihrer Wahrnehmung und an allem. Es geht harmlos los, indem er ihr immer wieder eine Vergesslichkeit unterstellt oder dass sie Dinge verliert und auch sagt so, Mensch, das und das hast du mir doch vorhin gesagt und dann so tut, als wüsste sie das jetzt nicht mehr und also so immer wieder so hindreht, dass sie anfängt an sich zu zweifeln. Und halt das klassische Gaslighting, das betreibt er halt hier von Anfang an. Und natürlich hat er da noch eine größere Motivation, die wir jetzt wahrscheinlich nicht verraten.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Nee. Aber so gucken wir halt hier über weite Strecken dabei zu, wie er sie so peu à peu zugrunde macht.
Das war für mich natürlich, also in diesem Film war das für mich ein Betrachten von zwei Charakteren, die für mich die unsäglichsten sind, die ich in letzter Zeit im Film überhaupt gesehen habe. Das ist nämlich einmal der Ehemann, der so ein Arschloch war, weil er ja nicht nur irgendwie ihr Vergesslichkeit attestiert hat, sondern das Ganze steigert sich ja dann auch und dann entscheidet er irgendwas für sie und entschuldigt sich dann aber, weißt du, wenn sie irgendwas dagegen sagt und sagt dann, ja, aber du hättest doch einfach nur sagen sollen, dass du das nicht hart, willst. Und so ist doch kein Problem. Du hättest doch einfach nur, oder? Dann wäre doch alles in Ordnung. Aber boah, du hast ja nichts gesagt, so, weißt du?
Digga, das hat in mir Sachen getriggert. Da war mal alles zu spät.
Also wirklich, wirklich schlimm so. Und die zweite schlimme Person ist tatsächlich diese neugierige alte Nachbarin, die ständig da irgendwie gucken wollte, was da los ist.
Die fandst du schlimm, ja?
Die fand ich die ging mir so auf die Nerven. Also die dann mit ihre Nase da mal reingesteckt hat und dann die Treppe hochlaufen wollte so oder hochgeguckt hat, was da los ist und so weiter und die immer alles wissen wollte. Also diese Kombination zwischen dem Ehemann und der alten Nachbarin, oh, da sträubten sich bei mir alle Nackenhaare.
Was wir noch erzählen können, ist, dass es Angestellte gibt in diesem Haus und es gibt so also eine Köchin und dann gibt es ein Hausmädchen, das neu angestellt wird, wo eben Gregory dann dafür sorgt, dass die jetzt den Job bekommt und das ist ein sehr junges Mädchen. Nancy, gespielt in ihrem ersten Dreh von Angela Lansbury.
Das ist so krass, ey.
Die zum Dreh noch 17 war und dann während der Dreharbeiten 18 wurde. Hast du dir dieses kleine Zusatzding angeguckt?
Ja, habe ich mir angeguckt.
Fand ich auch sehr nett.
Ja, ist schon krass, dass Angela Lansbury, die ist ja erst 2022 verstorben, dass die noch mit Ingrid Bergman gedreht hat.
Ja, man.
Schwarz-Weiß-Film, Alter, von 44.
Aber hey, man muss ihr lassen, wie geil die das Ding zu ihr macht, ne?
Ja, ja, voll.
Also die Figur hat sie
schon
sich
eher
mal
so eine Freche
komplett zur Brust genommen. Alter, wie geil eben. Also zum einen wird halt über ihr Alter auch erzählt, dass sie so ein bisschen frecher ist. Aber dann ist schon auch super spannend in dieser Dreieckskonstellation eben mit Paula und Gregory, wie er Nancy halt auch benutzt, um damit Paula sich nochmal schlechter fühlt.
Ja, ja.
Ne?
Sie ihn aber auch ein bisschen manipuliert und sagt so von wegen so, ja, sie ist ja zum Glück nicht die Einzige, der hier eine Entscheidung trifft, weißt du?
Ja,
dadurch wird er natürlich irgendwo das gehoben, wo sie natürlich merkt, das gefällt ihm, weißt du, dass er angehimmelt wird von einer jungen Frau.
Mhm.
Und insofern hatte sie ja immer einen Stein im Brett für ihn so und das war ja so, ging ja von beiden Seiten aus.
Ja, und ganz, das hat dann smart. Natürlich auch zur Folge, dass Paula dann auch recht schnell das Gefühl hat, dass Nancy sie blöd anguckt und irgendwie mag die mich nicht und so, ich will nicht, dass sie da ist und ne, also solche Sachen, dass das Verhältnis zu Nancy eben auch sofort krass geprägt wird durch diese kleinen Sticheleien immer wieder von Gregory und auch immer dieses Bloßstellen in der Öffentlichkeit finde ich halt auch krass, ne, also wie er verbietet ihr über weite Strecken das Haus zu verlassen oder beziehungsweise verbietet ihr nicht, sondern sagt immer, guck mal, die geht's doch viel zu schlecht, warum willst du denn raus und erhol dich doch und leg dich hin und das ist nicht gut, wenn hier Leute kommen und du musst erstmal gesund werden und so. Und rede dir halt auch die ganze Zeit ein, dass sie krank ist, ne? Mhm. Und irgendwann glaubt sie das eben. Naja, und natürlich gibt es dann auch noch andere Personen von außen, die das ähnlich wahrnehmen wie sie und es gibt dann aber natürlich auch irgendwann eine Person, die das Ding durchschaut. Und dieser Herr ist Polizist und wird von Joseph Cotton gespielt.
Joseph Cotton aus Der dritte Mann, mhm.
Ja, und Citizen Kane und.
Ja, da war der Reporter, glaube ich, ja.
Naja, so gesehen ist das schon ziemlich geil besetzt, das Ganze.
Ja, Charles Boyer war mir sehr präsent, weil ich ja Barfuß im Park hier mal rezensiert habe.
Ach ja.
Und ich habe dir erzählt von diesem crazy älteren Nachbarn von den beiden, wo sie ja voll fasziniert war, weil er nämlich total irgendwie tagsüber schon irgendwie zu einer Dinnerparty eingeladen hat mit Alkohol und so auf seinem Dachboden und selber immer so schön mit feinem Bademantel und so, weißt du, und so Einstecktuch rumgelaufen ist, also so ein Gentleman der alten Schule. Und Robert Redford hatte den ja immer so ein bisschen auf dem Kicker, so von wegen, so, ja, das ist ein ganz weirder, komischer Typ, so, also die Rolle war auf jeden Fall ganz cool.
Ja, auch vierfach Oscar nominiert gewesen in seiner Karriere. Also.
Ja, das ist doof schon, dass Angela Lansbury dreifach Oscar nominiert war. Das hätte ich auch nicht mehr zusammengekriegt. Der ist echt krass, ey.
Krass. Naja.
Ja.
Joa. Ja, wie fandst du das? Also offensichtlich nicht schlecht, aber willst du noch mehr zu sagen?
Ich fand's nicht schlecht, ich fand's interessant, aber hier waren ein paar Sachen, die mein Vergnügen getrübt haben. Und zwar, wie gesagt, mir ging er auf den Sack, mir ging die Nachbarin auf den Sack. Ich finde diese Polizeistory, die dann ins Spiel kommt mit Joseph Cotten, weißt du, als strahlender Held, fand ich auch irgendwie nicht geil.
Ah, warum denn strahlender Held?
Also? Naja, weil, wo kommt er denn plötzlich, weißt du, so, der kommt ja in der Mitte des Films, kommt auf einmal dazu, so in das Szenario, so. Das war irgendwie unorganisch, dass der dann so reingeschrieben worden ist in dieses Drehbuch, so, weil man hat vorher noch nie was von ihm gehört.
Na, Sekunde, der ist ab dem Moment, wo sie wieder in London ist, ist der da.
Der ist das so?
Ja, als sie das erste Mal das Haus verlässt, sieht er sie. Und ist sofort, ach so, ja, stimmt. Und ist sofort so, Alter, hä?
Ja, stimmt.
So, weil die ist doch eigentlich tot und wie kann das sein?
Ja, richtig. Naja, so seine Storyline weiß ich nicht, ob ich damit warm werde.
Das ist witzig, weil ich habe halt echt mit ihr gelitten, ne? Also ich fand das so krass, Alter, wie machtlos und wie asozial er das
fand ich
Ding
natürlich
aufzieht,
auch,
ey, und so.
Das fand ich richtig beschissen.
Und dann ist halt, Joseph Cottons Figur ist voll der Lichtblick, weil ich mir dann voll gewünscht habe, so, oh, bitte, so, jetzt, er durchschaut das Ding, Alter, er kann Licht ins Dunkel bringen, literally.
Literally, ja.
Und deswegen fand ich seine Figur echt gut. Vor allem auch, ich mochte, wie reduziert er das gespielt hat, Alter, für die Zeit.
Ja, im Gegensatz zu manchen anderen. Weil da sind wir bei meinem größten Kritikpunkt eigentlich, den ich hier anzuwenden habe. Weil Ingrid Bergman, siebenfach Oscar nominiert, ich finde die ja schauspielerisch überhaupt nicht gut.
Oh fuck. Du hast Casablanca noch nicht gesehen, ne?
Ich habe Casablanca irgendwann mal gesehen.
Ach so.
Okay. Und das hat mich jetzt auch nicht zum krassen Fan gemacht. Die erste, ich habe nach mehreren Filmen, die ich von Ingrid Bergman gesehen habe, bin ich tatsächlich erst bei Herbstsonate von ihr begeistert gewesen. Das war ihre letzte Oscar-Nominierung von den sieben.
Mhm.
Ich finde sie zu theatralisch bei allem, was sie macht. Das ist für mich, wie du mal so schon sagst, spielen für die letzte Reihe so. Mhm. Ich finde sie immer, also von diesen Schauspielern aus der damaligen Zeit, sei es Bette Davis oder sonst welche anderen, haben viel subtiler gespielt und haben irgendwie das Ganze viel besser rübergebracht. Ingrid Bergman fand ich immer viel zu theatralisch in dem, was sie macht. Und hier, boah, das war schon hart an der Grenze zu cringe, wie ich fand. Also, das hat mir überhaupt nicht gefallen, wie sie da spielt.
Das ist ja abgefahren.
Ansonsten ist der Film an sich schon interessant, um dieses Thema zu behandeln und die Story, wie sie noch nicht da gewesen ist im Jahr 1944, ist definitiv auch ein Move. Aber ich habe ein Problem mit der Bergman und ich habe ein Problem mit diesen anderen beiden Charakteren und Charles Boyer war definitiv auch, das war auch kein subtiles Spiel, was er da gemacht hat, aber gut, er war natürlich der offensichtliche Fiesling.
Ja, gut. Also sonst bist du doch immer wahnsinnig gnädig erst recht, wenn du weißt, aus welcher Zeit der Film stammt.
Aber es gibt halt Beispiele aus der Zeit, die halt zeigen, dass es auch anders geht. Ich meine, wir hatten Citizen Kane und Orson Welles und Co. und so, also.
Ja, aber da wird doch auch nicht viel subtiler gespielt.
Na, weiß ich nicht.
Nee.
Also, da fiel mir das nicht negativ auf.
Okay. Also witzig, also am Spiel, ich habe das halt schon so einfach stark in die Zeit verordnet und das irgendwie gekauft. Es war okay.
Mhm.
Ich habe mich dann eher an so ein paar technischen Sachen gestört, dass ich diese Studioproduktion, die es nun mal war, halt sehr stark wahrgenommen habe, ne? Wenn die dann Italien erzählen so und dann hast du halt diese gemalte Kulisse und ein bisschen haben sie so einen Tümpel hingebaut, damit der da direkt ans Haus angrenzt.
Italien in a nutshell.
Damit das halt so aussieht, als würden die irgendwie am See wohnen. Naja, oder? Ja, wo ich dann auch dachte, Leute, da, also schön und gut, aber der See endet mit der letzten Stufe von diesen dreien, die es dann irgendwie zum Haus reingeht. So,
ja, guck mal, der Lee, ja.
Zwei Stunden Regen und euer Wohnzimmer steht unter Wasser, Alter, so what the fuck? Also so, habt ihr euch das Ding, habt ihr nicht zu Ende gedacht? So. Also deswegen, also an solchen Sachen ist mir dann halt eben diese Studioproduktion aufgefallen, ne? Und auch so ein paar Lichtsetzungen und so. Deswegen, es wäre natürlich nochmal ein geilerer Film, wenn den halt an echten Locations gedreht hättest. Aber ich meine, das ist ein Film von 44 und natürlich ist das so eine Studioproduktion und das ging voll klar, finde ich, weil ich habe hier wirklich ihr Martyrium miterlebt und fand das auch tatsächlich irgendwie krass für ihre Figur, was, also es gibt dann ja irgendwann so einen sehr empowernden Moment, wo sie so einen kleinen Monolog hält, wo sie ihm so eine Ansage macht. Der ist stark, Alter.
Also ja, da siehst du schon in ihrem Blick, dass sie nicht mehr alles hinnimmt. So.
Nee, und ich finde, das spielt sie nämlich auch gut über die Augen, weil sie ja viel mit diesem Hin und Her macht, ne, glaube ich auch in diesem kurzen Featurette-Ding, weil sie sich ja eben auch wirklich in Kliniken begeben hat und,
ja, genau,
und Leute reingezogen
hat. Also besonders eine Person studiert, die das auch macht. Genau.
Und ich finde, das macht sie wirklich gut, weil du die ganze Zeit siehst, wie sie selber halt drüber nachdenkt, so fuck, was passiert hier gerade, so werde ich jetzt verrückt, was stimmt hier noch? Und ne, also dieser innere, diese Zahnräder sind die ganze Zeit am Drehen so, und das siehst du, und ich finde, das macht sie echt gut.
Okay.
Das finde ich lustig, dass das bei dir so als Overacting ankam.
Kam komplett anders an. Also ich habe sie auf dem Kicker für Casablanca auf jeden Fall. Ich werde das beobachten, wie das da.
Also das Ding ist, bei Casablanca war für mich auch immer ein mörderüberbewerteter Film. Vielleicht,
ja, da sind wir auf einer Wellenlänge.
Also du, wer weiß, das ist aber 30 Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Vielleicht seh ich den nochmal komplett mit neuen Augen.
Da weiß ich aber nicht, ob ich schauspielerisch was an die aussetzen, aber da war es eher das komplette Werk, dass ich.
Ich fand das halt auch ziemlich tröge insgesamt so, und deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt wird.
Aber Dennis hat tatsächlich auf den Film hier reagiert, als er gesehen hat, von wegen so, dass Gaslight als Auftragsfilm rausgekommen ist, hat er gesagt, naja, komm, dann, wenn wir schon bei Ingrid Bergman sind.
Ach so, okay.
Dann hat er Casablanca wohl deshalb auch genannt.
Also ich war hier wirklich angenehm.
Ich klinge jetzt wahrscheinlich auch negativer, als ich unterm Strich jetzt bin mit meinen Punkten, weil ich finde, das ist trotzdem ein guter Film und der ist schon interessant in dem, was er zeigt, und das ist definitiv ein guter Film, auch wenn er natürlich, der hat schon ein bisschen Staub angesetzt. Der wirkt schon ein bisschen altmodisch so in der Machart mit den Schwarzblenden und so. Also ich habe schon Filme aus der damaligen Zeit gesehen, die halt irgendwie modern, die zeitloser wirken.
Ja,
also hier
okay,
so,
fair enough. Aber ich finde eben,
wer die Nachtigall stört, ist aus einer ähnlichen Zeit, und der ist, den kannst du 100 Jahre später noch gucken und ist immer.
Ja, ich behaupte aber, dass das Thema hier zeitloser ist.
Ja, gut.
Also zeitloser inszeniert auf jeden Fall, weil die Story hättest du heute, die hätte heute genauso nochmal passieren können.
Ja. Man könnte aber auch die Story, wie sie heute passiert, auch wie heißen die Filme? In so einem Hallmark-Film halt irgendwie inszenieren.
Voll?
Weißt du?
Auf jeden Fall.
Super dramatisch mit aufgesetzter Musik und Spannung. Und Beyoncé spielt die Hauptrolle.
Ja,
hätte man auch machen können.
Ja, gut. Ja. Ja, okay, fair enough. Also ich hab's gefühlt.
Alright.
Fand das echt cool. Ich wollte jetzt gerade mal gucken, wer da noch nominiert war für Leading Role, weil ich hätte ihr auch eine Oscar-Nominierung gegeben. Ob ich ihr den Oscar gegeben hätte, weiß ich nicht. Hm. Ach, okay, guck mal, wir haben Barbara Stanwyck für Double Indemnity. Den haben wir auch gesehen.
Mhm.
Der war gut.
Der war gut, ja.
Der war richtig gut.
Das ist für mich auch ein Beispiel aus der Zeit, wo ich sage, da habe ich nicht so viel. Habe ich nicht so diesen Staub gesehen, den er angesetzt hat. Hier wirkt es ein bisschen überholt, finde ich so auch.
Ja.
Wenn er natürlich interessant ist.
Dann haben wir noch Betty Davis für Mrs. Skeffington, kenne ich nicht.
Nee.
Greer Garson für Mrs. Parkington, kenne ich auch nicht. Und
als Mrs.
Ja, Mr. und Mrs. Und dann haben wir noch Claudette Colbert für Since You Went Away.
Kenne ich einige nicht von den Filmen, ja.
Na, war das nicht, das war doch auch, glaube ich, in diesem Featurette, dass dieses junge Mädchen, war das nicht sie? Nee.
Du meinst das Kind? Nee, das hatte nichts mit dem Film zu tun. Claudette Colbert ist
nee, die war da noch, die war da kein Kind mehr.
Die war kein Kind mehr da zu der Zeit, ja.
Naja.
Aber das hatte ich tatsächlich auch nicht mehr auf dem Schirm, dass es damals Oscars gab für die beste Kinderdarstellung.
Ja, das ist abgefahren.
Ja, das, die Kategorie haben sie auch mal abgeschafft, irgendwann mal.
Hm. Okay.
Er hätte Macaulay Culkin eventuell auch einen Oscar schon gehabt, wenn es die noch gäbe.
Das stimmt, ja. Also ich bin dafür, dass die wirklich für einen deutschen Release den Titel anpassen, und dann sollte den jeder sehen, der sich generell für
das Thema
interessiert.
Das Haus der Lady Orcus klingt halt krass wie so ein Edgar Wallace Film, womit das Publikum wollten die wahrscheinlich dann noch haben.
Ja,
weil
voll.
Was ist ja letztendlich ein bisschen Spannung und was passiert hier und.
Ey, für die Zeit verstehe ich den Titel auch voll.
Ja, ja,
aber eben,
mittlerweile.
Also heute muss das Ding umbenennen.
Ich verstehe deinen Einwand.
Könnte man sogar voll auf die 12 gehen und das Ding halt Gaslighting nennen. Ne? Also. Mhm. Ja. Okay. Gut, sollen wir Zahlen nennen?
Lass uns Zahlen nennen. 114 Minuten wäre vielleicht nicht ganz unwichtig.
Ach ja.
Also, Bisschen Laufzeit hat er.
Das stimmt, ja.
Schwarz-Weiß.
Ja.
Und jetzt die Zahlen.
Okay, 7,8 sind es auf IMDb. Metascore passenderweise bei 78. Letterboxd 4,0.
Diesmal passt wirklich, ja.
Aber hallo.
Sonst sagst du mal IMDb 7,8, passenderweise dazu 6,2 bei Metascore.
So ein Quatsch.
Sonst kommt immer so ein Vergleich.
Naja, ein Komma bei Metascore sagst auch nur du und nicht ich. So. Ich bin hier bei stolzen 8,5.
8,5, Alter.
Ja. Ich fand den richtig gut.
7 von mir.
Ach, Banause.
Dein Name ist Programm.
Ja, big time.
So, Monsieur, Sie dürfen wieder.
Das ist ja nett. Dann bringe ich jetzt eine Doku, die auch recht aktuell ist, die es leider von der Shortlist dann nicht unter die Nominierten geschafft hat. Ich vermute die Machenschaften der Academy dahinter, weil das Thema war wahrscheinlich eine Spur zu brisant. Und ich meine, ich war schon überrascht bei The Apprentice, ne, dass es da gleich mehrere Oscar-Nominierungen gab. Ja, deswegen bringe ich jetzt The BB Files. Aus dem letzten Jahr eine Doku über Benjamin Netanyahu.
Ja, definitiv ein heikles Thema.
Ja. Und da ist es natürlich jetzt echt schwierig, hier viel zu erzählen. Also ich kann natürlich es grob umreißen, aber das ist halt wieder, um das wirklich zu blicken, muss das schon sehen. Und das kann ich vorweg schicken, das lohnt sich. Also du wirst danach auf jeden Fall ein deutlich anderes Bild haben. Also, ich meine, niemand von uns ist wahrscheinlich Riesenfan von dem Herrn.
Mhm.
Aber wenn du das Ding gesehen hast, hast du auf jeden Fall eine beschissene Meinung von dem.
Wird's ja vielleicht beim Urschleim anfangen und den komplett unwissend sind ja nicht nur intelligente Leute in unserer Hörerschaft, wie wir bei unseren Supportern auch sehen. Willst du denen vielleicht erklären, wer das ist?
Ach so, das ist das.
Das war da schon ansetzt.
Das Staatsoberhaupt von Israel, ja.
Ja.
Okay, sorry. Bin ich jetzt einfach mal blöd von ausgegangen.
Ja, ja, ich dachte mir schon, dass du jetzt bestimmt den Film eingehst und die Story und davon ausgehst, aber gut, kann man ja erwähnen.
Ja.
Und was für ein Posten der Herr hat.
Das Interessante an dieser Doku ist, dass die ein bisschen weiter vorne anfängt, als das dann eigentlich das Thema, um das es dann schlussendlich geht, beginnt. Das ist aber insofern wichtig, weil sonst das ganze Material, was du hier siehst, nicht entstanden wäre.
Mhm.
So, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass Netanyahu vor einigen Jahren angeklagt wurde. Ihm wurde Korruption vorgeworfen. Und so das Annehmen von Geschenken und solche Geschichten, ne? So alles, was halt so unter Korruption fällt.
Ja, das habe ich tatsächlich am Rande mitbekommen.
Okay. So, und dann wurde im Zuge dessen, hat die Polizei eine Untersuchung in die Wege geleitet und im Rahmen dieser Untersuchung wurden Verhöre geführt. Also Befragungen von Netanyahu, seiner Frau, Leuten, die ihm nahestehen und so aus seinem privaten Umfeld und natürlich auch politische Vertraute und eben Leute, die da unter Umständen geholfen haben könnten oder zumindest mal mitwissend sind. Dieses Verhörmaterial, das sehen wir hier über weite Strecken im Film. Das wurde also geleakt oder veröffentlicht oder wie auch immer. Jedenfalls hat die Polizei das schon mal freigegeben.
Okay, war vorher wahrscheinlich nicht zugänglich über irgendwelche Quellen, oder? Das ist jetzt das erste Mal,
dass das ist definitiv okay. Das erste Mal, ja. Also, weil Netanyahu hat natürlich auch wirklich vor Gericht versucht, diesen Film zu verhindern. Und ja, komplett.
Das, aber, was Trump auch versucht hat und gescheitert
ja,
ist.
Naja. So, und jetzt fängt das erstmal harmlos an, weil es geht über, also erstaunlich lange, weil auch dieser Film geht eine Stunde 55 und es geht dann wirklich erstmal mindestens die erste halbe Stunde oder so, geht's halt drum, wie viel Flaschen Champagner sich seine Frau pro Woche hat kommen lassen, welche Schmuckstücke sie angenommen hat, von welchen anderen Leuten und halt alles, was so unter Bestechung fällt und so, ne? Und dann siehst du eben, wie sie mit diesen Vorwürfen konfrontiert wird bei der Polizei, die sie halt konkret fragen, wie viele Flaschen, wann war das, wer hat das gebracht, von wem stammt das und so weiter. Und wie sie halt nur zurückschießt, so, was glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid und was fragt ihr mich hier und es geht um viel Wichtigeres und was wollt ihr überhaupt und bla. Ist halt nur am Rumzetern so. Und ich denke mir halt die ganze Zeit so, ja, okay, ey, Newsflash, Politiker sind korrupt, buhu. Also damit lockt die mich jetzt erstmal nicht hinterm Ofen vor. So, ja, okay, sie hat ein paar Geschenke angenommen. Wer hätte das gedacht? So, sie trinkt gern Champagner und lässt sich den ins Haus karren. Ja, wow, überrascht mich nicht. Und natürlich parallel da irgendwie im näheren Umfeld verhungern Leute oder sind unter Beschuss und sonst was.
Das war wahrscheinlich noch nicht alles, ja.
Das hat mich alles nicht groß überrascht. Ne? Ich dachte, das kann es ja auch nicht gewesen sein. War es dann aber auch nicht. Weil das ganze Ding leitet eigentlich nur ein, dass sich da halt das Ding wird immer enger für ihn mit diesen Korruptionsvorwürfen, ne? Und es ist halt immer offensichtlicher, dass da Leute involviert waren und das schon im großen Stil über einen längeren Zeitraum betrieben wurde. Weil da geht es dann irgendwann auch drum, dass da halt Gefälligkeiten ausgetauscht wurden und plötzlich geht es drum, dass ein großer Produzent in Hollywood ihm geholfen hat im Gegenzug für andere Geschichten und so. Und plötzlich merkst du halt, okay, das Ding ist sehr viel größer.
Zielkreise, ja.
Und jetzt geht es so weit, dass diese Korruption, also ihm halt das Wasser irgendwann so zum Hals steht, dass es halt so aussieht, als müsste er seine Macht abgeben. Ne? Also als wird er dann einfach nicht wiedergewählt. Und weil sich das so hinzieht mit diesem, mit dieser Untersuchung und den Verhören, ist er halt irgendwann an einem Punkt, dass jetzt Wahlen anstehen und der jetzt gar nicht anders kann, als noch Leute zu suchen, die irgendwie bereit sind, ihn zu supporten und da mitzumachen und so bei der extrem Rechten gelandet ist. Und diese Doku im Endeffekt belegt, dass der alles, was er da an kriegerischen Auseinandersetzungen jetzt angezettelt hat, inklusive das Gaza-Ding, alles nur passiert, weil der versucht, seinen Arsch aus dem Knast zu halten.
Oha.
Digga, der hat diesen scheiß Krieg angezettelt, damit der nicht ins Gefängnis muss wegen fucking Korruption.
Das ist ja hammerhart.
Der ist also irgendwann halt politisch so in eine Richtung gedrängt worden, weil der, das ist auch das Krasse, weil sein bester Freund ist hier ein großer Bestandteil der Doku. Der spricht halt in O-Tönen, erzählt er von früher und was ihn so bewegt hat, in die Politik zu gehen und mit welchen Ambitionen er da rein ist und so, wo du denkst so, oh okay, krass, guter Junge, Alter, der hatte gute Absichten, der wollte richtig was bewegen und so. Und dann kam die Politik. Dann ging es halt steil bergab und dann eben, ne, mit dem zunehmenden Druck der Öffentlichkeit und diesem Festhalten wollen an der Macht, tatsächlich auch stark befeuert durch seine Frau, hat er sich halt irgendwann einfach jeden gesucht, der noch Bock hatte und wurde er halt immer weiter nach rechts gedrängt, weil er da noch Verbündete gefunden hat. Und das hatte zur Folge, dass der dann, um das denen halt auch recht zu machen und so weiter, das Ergebnis war einfach den Krieg, den er da im Gaza angezettelt hat, Alter.
Ist ja hart. Und trotzdem gibt es da so eine relativ einseitige Berichterstattung von den Medien und von den Newsstationen und Co., was echt seltsam ist.
Ja, naja, und das ist halt schon auch, aber eben gerade wie dann, also geht da natürlich auch drum, wie hier Feindbilder gezeichnet werden und so weiter und ja. Aber der ist wirklich, also Netanyahu hat eine Menge unternommen, um diesen Film zu verhindern, ne?
Das glaube ich, ja.
Also das Gericht in Jerusalem, der wollte selbst verhindern, dass das Ding irgendwie in Toronto auf dem Filmfestival gezeigt wird und so. Der wollte natürlich, dass der Film begraben wird.
Klingt demnach nach einer interessanten Doku.
Ist wirklich interessant und vor allem, weil du hier eben zum einen Leute aus seinem engsten Umfeld hast, dann hast du halt auch Journalisten, die ihn schon über seine komplette Amtszeit begleitet haben und die dann auch so ihren Senf dazu geben können. Du hast den ehemaligen Premier von Israel, also Ehud Olmert, der hier spricht. Du hast den Head of Communications kommt hier zu Wort. Du hast dann aber auch ehemalige Angestellte bei ihm aus dem Haus, ne? Die halt sagen können, wie viel Champagner da ein- und ausging und was da so abging. Und dann eben Arnon Milchan, der Filmproduzent von The Revenant und LA Confidential, der halt, den haben sie dann einfach als Israeli halt angerufen, so nach dem Motto, du musst jetzt deinem Vaterland hier einen Dienst erweisen. So, wir brauchen nicht mal.
Okay.
Ne, also und so. Und da ging es dann eben auch um diese Geschenke und so. Und deswegen ist es also definitiv sehenswert, Alter. Auch wenn eben es sich filmisch voll beschränkt auf Talking Heads, O-Töne und dieses Verhörmaterial.
Wie ist das mit dem Verhörmaterial?
Klar,
ist das,
also Archivmaterial kommt da natürlich auch noch zum Einsatz. Aber
wie ist das eingearbeitet worden? Also es ist ja nur Audio. Was sieht man dann dazu?
Nein, du siehst Videos.
Ach, das sind Videos. Ja, ja. Okay, ich dachte, das sind nur Tonaufnahmen.
Und es ist halt auch so geil, wie sein bester Freund dann sagt, hey, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, und er kennt den halt seit der Kindheit, ne? Mhm. Sag, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der ein besseres Gedächtnis hat als Benjamin Netanyahu. Der Typ kann sich an jeden Rotz erinnern, egal was dem tagsüber alles passiert und so, der kann dir hinterher sagen, das und das war. Mhm. Digga, der sitzt in diesem Polizeiverhör und sagt einfach 80% der Zeit, kann ich mich nicht erinnern, weiß ich nicht.
Also sein bester Freund widerspricht ihm, weil...
Es ist halt so offensichtlich, wie viel Dreck der am Stecken hat, mhm. Alter. Und es ist, er windet sich da um Kopf und Kragen, und es ist wirklich hart. Und aber trotzdem ist es eben filmisch recht trocken, ne? Also mhm. Es ist jetzt wirklich als Doku insofern, es ist wahnsinnig informativ, aber es ist trotzdem nicht so, dass du jetzt hinterher das Gefühl hast, ich habe die beste Doku aller Zeiten gesehen. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Okay. Ja, aber Regisseur Alexis Bloom, mhm. mit 6 Credits, aber halt schon 2 Nominierungen in Cannes und 6 Emmy-Nominierungen, also kann sich sehen lassen. 20 Producer saßen auf dem Projekt, auch eine Menge. Und auch wenn es filmisch nicht jetzt einen vom Hocker haut, da sind auf jeden Fall jetzt unter den Nominierten, habe ich schon ein paar gesehen, verstehe ich auch, weil da manche sehr viel aufwendiger daherkommen in ihrer Machart, mhm. ist das hier relativ nüchtern gehalten, aber es ist trotzdem vom Informationsgehalt, es ist schon ganz geil. Das ist The BB Files.
Das ist dann wohl eine Empfehlung.
Ja. So, Punkte. Mhm. 7,6 auf IMDb bei einem Metascore von 73, Letterboxd 3,5.
Ich tippe auf eine 8.
7,5.
7,5.
Ja.
Okay.
7,5 Punkte für The BB Files. So, jetzt du wieder.
Ja, dann bringe ich noch einen Film. Also
allein damit sich diese Aufnahme hier rechtfertigt, muss ich jetzt zwischendurch mal ein Sample drücken, Alter.
Du tust, was ich sage, oder ich hau dir aufs Maul.
Das haben wir schließlich viel zu selten gemacht.
Droste direkt, ja.
Nee, das war, guck mal, Mauerchen. I'm open to suggestions. Jetzt irgendwas Geiles.
Suggestions. Suggestions, so.
Sowas?
Unique New York, unique New York, unique New York. Okay, I'm ready.
Das ist auch schön, ja. Wollen wir sehen hier.
I'm not sure who's right, who's wrong, but it doesn't matter.
Werden wir feststellen dann am Ende der Episode. Mein Film hat einen bestimmten Ansatz. Wir haben ja ab und zu mal hier Filmpakete gekriegt von unserer Hörerschaft, netterweise.
Ja.
Und ich glaube, das allererste Filmpaket stammt von unserem Maskottchen Stefan, der auch ab und zu mal das Punkteraten rockt und so ein bisschen bei uns mitgeschliffen wird bei Patreon oder bei Steady. Und der hat uns ein Filmpaket geschickt und daraus habe ich jetzt einen Film gesehen, wann war das? Vor 5 Jahren oder so? Jetzt habe ich endlich mal einen Film aus diesem Paket gesehen, den ich noch nicht kannte.
Was?
Und haben wir jetzt den Film Lawn Dogs angeguckt. Der ist anscheinend mein Motto heute, der auch einen unsäglichen deutschen Untertitel hat, der heißt nämlich Heimliche Freunde. Also Lawn Dogs - Heimliche Freunde.
Fuck, Alter, ich glaube, den hatte ich auf meiner Watchlist.
Hast du auch auf deiner Watchlist?
Ich glaube, ja.
Ja. Der Regisseur des Stoffes heißt John Dugan.
Ach nee, Sekunde, ich habe den gerade, ich glaube, mit Stray Dogs verwechselt.
Ja, Stray Dogs ist ja Dustin Hoffmann, oder? Meinst du den? Ja, Dustin Hoffmann, wer Gewalt sieht. John Dugan dreht seit 15 Jahren nicht mehr. Head in the Clouds hat er mal gemacht mit Charlize Theron, aber nie so einen Riesenfilm oder einen Erfolg hingelegt, dass was man jetzt unbedingt kennen sollte, das ist ja auch ein super unbekannter Film. Mhm. Das Drehbuch stammt von Naomi Wallace, hat auch 2 andere kleine Filme geschrieben, The War Boys und Flying Blind, also die Macher hinter dem Film auf jeden Fall nicht besonders groß. Mhm. Und ich habe noch nichts von dem Film gehört und habe mir den jetzt einfach reingezogen, wusste nicht, worum es geht.
Geil.
Und der ganze Film spielt in so einem Mikrokosmos, nämlich so eine Wohnanlage namens Knight's Garden. Und wir kommen nachher noch zu David Lynch, der konnte das natürlich wie kein anderer, so diese weißen Gartenzäune, also sind die weißesten Gartenzäune, die du jemals im Film gesehen hast, am Anfang des Films. Ja. Und hier hast du auch eine Menge von diesen weißen Gartenzäunen, du hast halt spießige Grillpartys und mittendrin hast du ein kleines 10-jähriges Mädchen, die wächst dort auf und ist selbst etwas anders, weil die hatte mal eine Herztransplantation und hat das gerade so überlebt, Hat eine riesige Narbe von...
Ach, als jemand, der schon die ein oder andere Krankenhausserie gedreht hat, ist mir dieses Wort und die Schwierigkeit, es auszusprechen, natürlich schon oft begegnet.
Ist nicht ohne, ja. Hat eine riesige Narbe.
Nachdem ich zuletzt einen Nierenpatienten gespielt habe, der auch eine Transplantation benötigt hat, hat die zuständige Ärztin, Alter, die hat so viele Takes gebraucht, um dieses Wort rauszubringen, so lustig.
Glaube ich gerne. Ja, sorry. Da sind eine Menge T's in diesem Wort, ja. Hat halt so eine Narbe vom Hals halt unten bis über den Bauchnabel und so, weil hier wurde der komplette Brustkorb irgendwie mal aufgeschnitten und so. Mhm. Und die ist ein bisschen anders, weil die heult zum Beispiel nachts vom Dach den Mond an, zieht dann so ihr Nachthemd aus und lässt das Nachthemd so irgendwie mit dem Wind fliegen und so.
Okay.
Und ist allgemein ein bisschen strange. Die wird am Anfang des Films losgeschickt, so Pfadfinder-Kekse zu verkaufen. Mhm. Und frisst halt selber die Kekse. Und wenn der Sheriff oder der Gesetzeshüter dieses Orts halt rumkommt so und sagt, ob er ihnen nicht Keks abkaufen will und zückt sein Portemonnaie und sie sagt, nee, du bist nicht auf meiner Liste und läuft halt weiter, verkauft ihm keine. Also hier geht's gar nicht darum, die Kekse zu verkaufen.
Gutes Businessmodell, ey.
Super Businessmodell. Mhm. Und die beobachtet dann aber auch, wie ihre Mutti irgendwie vom jüngeren Dummy der Siedlung betatscht wird. Und der ist auch gleichzeitig sowas wie ein Bully. Also wenn du jetzt in unserem College schon einen Bully hast, dann ist der das für diese Knights Garden Siedlung. Mhm. Und Devin, so heißt nämlich das kleine Mädchen, findet aber auch das eher amüsant als schockierend. Also die beobachtet, wie ihre Mutter da betatscht wird und grinst eigentlich mehr so in sich rein und so, anstatt jetzt da jetzt ein Riesendrama draus zu machen. Mhm. Am ganz anderen Ende der Nahrungskette steht ein junger Mann namens Trent. Der ist 21 Jahre alt und lebt in so einem runtergekommenen Campingwagen außerhalb der Anlage im Wald. Hat etwas im Laufen mit einer der Teenager-Töchter des Ortes, was die natürlich auch niemals zugeben würde, weil damit würde sie komplett ihren Ruf aufs Spiel setzen. Denn Trent ist halt der komplette Außenseiter. Und der mäht halt die Rasen der Spießergemeinde dort.
Okay.
Und verdient sich da ein bisschen Kohle. Mhm. Und er sagt auch an einer Stelle, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die den Rasen mähen und diejenigen, denen der Rasen gehört. Und das sind nie die gleichen zwei Menschen, sondern es sind immer verschiedene. Mhm. Und damit ist praktisch so ein bisschen dieser Status gefestigt. Und wir sehen schon am Anfang, wie der in so eine Flasche pisst, weil der irgendwie keine Toilette benutzen darf nach dem Rasenmähen, weil die ihn nicht reinlassen wollen. Dann bleibt er bei so einer Brücke stehen und mit seinem Van hinter ihm tummeln sich die Autos. Er will sich aber abkühlen, zieht sich komplett splitternackt aus und springt dann von dieser Brücke in diesen Bach rein. Mhm. Läuft dann wieder nackt. Also tatsächlich ist Sam Rockwell hier im kompletten Moonshine-Look. Und steigt dann in sein Auto und fährt dann weiter. Mhm. Und geht halt so ein bisschen als Assi-Außenseiter. Bei allen in der Ortschaft, bis auf die kleine Devin. Weil die kommt nämlich ständig zu seinem Campingwagen, als sie einmal irgendwie auf ihn stößt und stellt halt neugierige Fragen und lässt ihn halt nicht in Ruhe. Obwohl er sie anfangs immer wieder wegschickt und sagt so, lass mich mal in Ruhe hier. Und bald entwickelt sich da so eine ungleiche Freundschaft zwischen diesen beiden. Trent weiß natürlich, dass es fragwürdig wirken kann und reagiert auch immer vorsichtig. Das heißt, wenn er sie zum Beispiel nach Hause fährt in seinem Van, bleibt halt immer vor dem Eingang zu Knights Garden halt stehen, weißt du, und den Rest muss sie halt irgendwie laufen. Und auch immer, wenn, keine Ahnung, wenn sie ihn irgendwie anfasst oder so hin und her, zuckt halt immer ein bisschen zusammen, weil er sagt, so, ja, er will ja nicht irgendwie als Pädophiler rüberkommen.
Klar.
Aber er findet sie schon aufgeweckt und niedlich, so, weißt du, in dem, was sie macht und in dem, wie sie reagiert und dass sie ein bisschen anders ist als normale Kinder. Mhm. Und auch hier darf man nicht zu weit verraten, aber es gibt natürlich das ein oder andere Missverständnis, aber es entsteht tatsächlich sowas wie eine Bindung zwischen dem Außenseiter Trent und diesem kleinen neugierigen Mädchen. Und
sowas wie eine Bindung, das lässt jetzt natürlich viel Spielraum.
Ja, natürlich keine Liebesbeziehung, sondern eine Freundschaft. Tatsächlich geht es hier um eine Freundschaft.
Okay.
Und mir persönlich, ich weiß nicht, ob das jedem gelingt, aber mir persönlich ist es schnell gelungen, diese 4:3 TV-Optik mit Gilmore Girls Soundtrack und auch den dementsprechenden Look auszublenden und mein Herz für diesen kleinen, aber sehr tollen Film zu öffnen, der am Ende sogar ein wenig märchenhafte Magie verstreut. Also das sei hier auch nochmal verraten und das hat mir gut gefallen. Und als Trent haben wir eine sehr frühe Rolle von Sam Rockwell, der spielt nämlich diesen Außenseiter. Hm. Und die kleine Devin ist das Langfilmdebüt von Misha Barton.
Ach.
Die spielt dieses kleine Mädchen noch, die 11 Jahre alt ist und die, glaube ich, zu einem Dreh war sie 12 oder so, also im ähnlichen Alter. Mhm. Noch ein Debüt haben wir in diesem Film, nämlich die Teenager-Tochter, die ab und zu mal von Trent gevögelt wird, wo auch die kleine Devin am Fenster beobachtet, was die beiden da machen und so, also es ist schon alles ein bisschen strange. Angie Harmon, die ja auch in Serien Riesenkarriere gemacht hat, bei Risley und Isles, weil sie eine der beiden Hauptrollen, oder Law and Order, war sie lange dabei. Mhm. Also auch ein Gesicht, was man kennt. Und dann haben wir noch zwei von Rockwells Filmpartnern aus Trix, beziehungsweise Matchstick Man, weil Bruce McGill spielt mit. Christopher McDonald spielt mit, der spielt den Vater. Und Beth Grant spielt die Mutter von Sam Rockwell. Und dann haben wir noch Bruce McGill, den wir auch kennen aus Insider und Collateral und so. Der spielt so ein bisschen den Gesetzeshüter dieser Siedlung. Und und das ist Lawn Dogs. Das ist wirklich ein kleiner Film mit so einer TV-Optik. Das ist nicht, mutet nicht wie ein Kinofilm an, sondern wirkt eher wie so ein TV-Film.
Okay.
Aber es ist echt eine Menge drin. Es ist eine Geschichte über Freundschaft. Das geht so ein bisschen um Hierarchien, weißt du, zwischen ihm auch und diesen Bewohnern dieser Siedlung. Das ist Coming of Age.
Aber steht sie im Fokus oder er?
Beide stehen im Fokus.
Ach, okay.
Das ist Familiengefüge. Das sind natürlich so ein bisschen so diese Abgründe hinter den weißen Gartenzäunen. Das hat wieder so ein bisschen was von American Beauty und so. Und das ist eigentlich toll unterm Strich. Also wenn du dich auf den Film einlässt und wenn er dich catcht, dann hast du hier eine schöne kleine Geschichte zwischen diesen beiden Charakteren, die natürlich dann ein bisschen dramatisch verläuft im Laufe des Films. Und das ist cool. Also die kleine Mischa Barton ist zuckersüß, so, weißt du, wie sie die spielt? Und Sam Rockwell ist toll, der ist ja sowieso immer cool in allem, was er macht.
Ja.
Und man merkt ja schon, dass er eine riesen Karriere machen wird und dass der ein krass talentierter Motherfucker ist. Hier noch wirklich in jung und knackig. Macht er gut. Und das ist Lawn Dogs. Danke Stefan, also für diese
sehr geil.
Für diesen Beitrag. Ich wäre wahrscheinlich nicht von mir aus auf den Film gekommen und der hat mir dann tatsächlich noch sehr gut gefallen. Geht 101 Minute, ist aus dem Jahr 97 und
ich weiß vorsichtige nicht,
Empfehlung, weil nicht für jedermann.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mir das so richtig vorstellen kann, was so Tonalität angeht. Hast du schon gesagt, wie lange der geht?
Ja, 101 Minute habe ich gesagt.
101 Minute.
Ja, die Tonalität, eigentlich ist es ein Feel-Good-Movie. Aber natürlich hatte ich hier so ein paar dramatische Aspekte noch mit drin und das ein bisschen, ich finde ihn intelligent beobachtet halt, was diese Siedlung angeht und die Bewohner darin. Der reißt halt immer alles so ein bisschen an, aber alles so größtenteils aus Augen von diesem kleinen Mädchen beobachtet. Und die ist halt nicht so das typische kleine Mädchen von ihm an, sondern die ist halt von der Art auch eher eine Außenseiterin. Weil sie könnte auch mit ihren gleichaltrigen Freundinnen spielen und so, aber die interessieren sich halt nicht. Die interessieren sie nicht, diese anderen Mädchen oder dieser Junge, der da immer Randale macht in dieser Gegend. Und der ständig irgendwie Streiche spielt und irgendwelche Sachen klaut und so. Ja, das ist Lawn Dogs. Jetzt weißt du auch, warum heimliche Freunde.
Okay.
So, Punkte.
Ja.
IMDb 7,4, Letterboxd 3,6. Es gibt auch hier keinen Metascore.
Mal kurz überlegen.
Lee geht noch in sich.
Ich sag 8.
8 ist richtig. Hat er wieder einen guten Lauf hingelegt.
Dann manchmal lohnt sich das mit dem Überlegen.
Ich muss meine Tells noch rausfinden, was du hier. Ich weiß nicht, was es ist. Ob ich jetzt nochmal. Vielleicht war es der Spruch gerade.
Fuck you. Fuck you.
Was tendiert zwischen 8 und 8,5? Ach, Guess labert wieder was dazwischen. Okay, dann ist immer die negative Variante. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich muss das noch ein bisschen analysieren. Ich höre mir nochmal die letzten 200 Folgen.
Ja, mach mal.
Ja. Alright.
Okay, aber jetzt haben wir ja noch einen gemeinsamen Film und ich bin wieder dran mit Vorherraten.
Jawohl.
Und hier. Das war gar nicht einfach, Alter. Aber das ist jetzt auch wirklich, ich kann es nicht gut begründen, weil rational gesehen spricht einiges dagegen. Ich bin hier mit den letzten Tagen immer mal noch so ein Stück weiter runtergerutscht bei dir. Es fing mal hoch an. Jetzt bin ich aktuell bei 7,5 angekommen. Ich hätte fast noch, also es war mal deutlich höher.
Deutlich höher?
Ja. Ja, weil durch Happy und so, ne? Oder nee, Lucky hieß er. Nicht
Lucky.
Durch Lucky und sowas hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das geht in so eine ähnliche Richtung, ne? Und deswegen.
Immer so schlecht der Vergleich.
Hat bei dir auch Potenzial, dann eben ganz oben zu landen und so. Deswegen, ich weiß nicht, irgendwie im Bauchgefühl, dass das nicht komplett gut bei dir angekommen ist. Wer weiß. Ich sag 7,5.
Sag ich auch. Habe ich auch hier zu stehen.
Ach, okay.
Ja, und von Stefan kommen wir zu Robzi. Der hat uns nämlich diesen Auftragsfilm beigetragen, nämlich The Straight Story. Passenderweise Rest in Peace David Lynch. Haben wir hier einen Film von ihm, den wir noch nicht rezensiert haben.
Den ich auch noch nicht kannte.
Den du noch nicht kanntest, nein. Genau. Das ist ja dann, stimmt. Aber du müsstest doch dann langsam auch die Filmografie voll haben, oder? Also,
ja, so ein bisschen. Ich kann ja nicht mal Eraserhead, Alter.
Stimmt, Eraserhead ja, und ja. Ich glaube, Dings hast du noch nicht gesehen. Lost Highway kennst du auch noch nicht.
Stimmt, genau. Und ich glaub, den haben wir los. Das war's dann aber auch, ja. Ja, ja, sonst. Aber das ist ja nun wirklich, also auch wenn da in den Trailer Effects steht, dass das David Lynch als seinen experimentellsten Film bezeichnet, ja, das ist natürlich Quatsch. Ja. Weil das ist hier mit G-Rating von Walt Disney Pictures ein David Lynch-Film, wie er wahrscheinlich für seine Verhältnisse normaler nicht sein könnte.
Also ein Film, der einsteigt mit einem Walt Disney-Film bei David Lynch.
Ja.
Da haben sich bei mir schon irgendwie, da dachte ich schon so.
Fühlt sich komisch an.
Das
ne?
fühlt sich komisch an, ja, das beißt sich irgendwie, aber ja, der ist dann doch anders als andere David Lynch-Filme.
Und auch dieser Film war Oscar nominiert, wenn auch nur einfach für die Hauptrolle, männlich Richard Farnsworth, der hier die zentrale Rolle spielt. Alvin Strait.
Ja, Mann.
Der war Oscar nominiert.
Das gleiche Ding wie mit Angela Lansbury, Alter. Ich gucke in seine Filmografie und denke so, Digga, der Typ hat seit 37 Filme gedreht. Der war Statist bei Vom Winde verweht, ey. Was da für eine Filmgeschichte hintersteckt, so, weißt du, bei so einem...
Ja, ist krass.
Das ist ja ein recht neuer Film, so. Und dann siehst du, was der gemacht hat und denkst so, Alter, okay, der Typ hat einfach mal komplette Hollywood-Geschichte erlebt, so. Das ist schon krass.
Ja. Naja, und das war sein letzter, weil ja. schon zum Dreh war er eben sehr krank. Knochenkrebs.
Ja, hat sich dann auch selber umgebracht. So.
Hat sich dann nach dem Dreh selber umgebracht, ja.
Das ist schon hart, ja. Mit der Show hier hat er sich auf jeden Fall ein Denkmal gesetzt.
Mhm.
Vor seinem Tod. Verlor dann den Oscar gegen Kevin Spacey. Passenderweise habe ich gerade erwähnt, American Beauty.
Mhm.
Und ja.
Ja, und damals hielt er noch den Rekord, ne, für den ältesten Oscar-Nominierten. Dann kam Herr Hopkins.
Stimmt.
Das mal kurz pulverisiert.
Ja, Hopkins hat ihn vom Thron gestoßen.
Ja. The Straight Story. Eine wahre Geschichte. Es ist tatsächlich, ne, also zumindest sehr stark angelehnt daran, weil
ja.
die Figur, die Richard Farnsworth hier spielt, Alvin Strait, den hat es halt wirklich gegeben und das, was er hier den Film übermacht, ist wohl auch ansatzweise so passiert.
Mhm.
Der ist 73, hat ein recht einfaches Leben, ist ein bisschen stur unterwegs, lebt von seiner Sozialversicherung, also kriegt immer wieder diese Schecks. Und hat noch eine Tochter, also hat mehrere Kinder, aber lebt seine, die eine Tochter lebt noch bei ihm, die wird von Sissy Spacek gespielt. Und er sagt, die Nachbarschaft sagt, sie wäre ein bisschen slow. Ganz offensichtlich bringt sie eine Form der Einschränkung mit, so ganz
stottern.
Klar, was ist es für dich nur stottern?
Also zumindest, also die Einschränkung, die man halt erkennt, ist definitiv, dass sie stottert, wenn sie redet. Also in der
Sprache. Ja, aber eben, er beschreibt, also sagt, Nachbarn sagen slow, ne? Also das, was so im gerade in dem Raum ja schon auch für eine eher eine geistige Behinderung spricht.
Ja.
Und es wird aber nie genauer definiert.
Nee. Aber es, so Leute, die stottern, also es wirkt für einen
ja,
Typen oberflächlich natürlich ein bisschen dümmlich.
Ist nun wirklich nicht nur das Stottern bei ihr, sondern sie
wahrscheinlich
beschäftigt sich ja auch mit verhältnismäßig einfachen Aufgaben. Sie baut Vogelhäuser, streicht die dann an und also, ja.
Das heißt nicht, dass Leute, die Vogelhäuser bauen, grundsätzlich...
es in der Kombination gibt es hier diverse Hinweise, die drauf schließen lassen. Allen voran die Tatsache, dass sie als einzige Tochter noch bei ihm lebt.
Mhm.
Und ich finde, es gibt sehr viel, was dafür spricht. Aber ja, es wird nie genauer definiert.
Ja.
Bei ihm hingegen werden diverse Krankheiten diagnostiziert. Der ist nämlich Diabetiker, hat dann noch natürlich die üblichen Lungenprobleme, weil er halt jahrelang geraucht hat. Das hat aber
immer noch, ja.
Raucht immer noch, hat nicht vor, das zu lassen. Er sieht nicht mehr ordentlich, kann deswegen auch nicht mehr wirklich Auto fahren. Und zudem hat er irgendwie komplette Hüfte zerschossen, also Laufen ist auch nicht mehr so wirklich drin, deswegen muss er jetzt neuerdings zum Gehen auch zwei Stöcke benutzen.
Ja, ja, da kommen wir wieder zur Sturheit. Natürlich lehnt er so einen Rollator ab oder einen Rollstuhl oder so, das will er nicht.
Ja.
Also auf eine zweite Krücke lässt er sich dann ein, das ist der Kompromiss, der okay ist.
Ja. So, und von den meisten seiner gesundheitlichen Probleme weiß aber seine Tochter nichts, er sagt da auch nichts groß drüber. Was er stattdessen mitbekommt, ist, dass sein Bruder, von dem er sich aber entfremdet hat, seit über 10 Jahren, dass der jetzt einen Schlaganfall erlitten hat.
Mhm.
Und das ist für Alvin Anlass, den zu besuchen und sich mit ihm zu versöhnen, bevor es zu spät ist. So, es bedeutet jetzt aber, dass er halt von seinem von seinem Farmhaus irgendwo im Land. Also wo ist er? Iowa zu Beginn, ne?
Ja.
Muss er jetzt zu Lyles Haus fahren und das ist dann in Wisconsin, Mount Zion, also eine ganze Ecke weg. Jetzt hat er halt keinen Führerschein, sieht schlecht, kann nicht mehr gut gehen und will aber trotzdem ums Verrecken alleine diese Tour machen. Also beschließt er, das Ganze mit seinem alten Rasenmäher zu machen. Hängt da, na, gibt's einen kleinen Umweg, aber unterm Strich macht er das dann. Er fährt mit einem Rasenmäher und einem Anhänger hinten dran diese Strecke oder macht sich zumindest mal auf den Weg.
Ja, in dem Anhänger schläft er dann und hat da so ein paar Sachen.
Genau, hat er so ein bisschen Ausrüstung drin, so ein bisschen was Stühle zu futtern und Stühle und kann da drin pennen. Und dann haben wir einen Roadtrip und dann trifft er unterwegs halt diverse Leute,
ja,
denen er weiterhilft, die ihm weiterhelfen und das ist eigentlich auch schon alles, was hier handlungsmäßig passiert.
Ja, das ist ein Roadtrip mit diesen alten, sturen Herren, dem wir dann folgen.
Ja.
Ja, und ich weiß nicht, wie du das fandest, aber es wirkt natürlich, bei der Erstsichtung hat das auf mich so gewirkt und es wirkt immer noch so. Das ist wie so ein Mittelfinger von Lynch an alle, die ihm halt vorwerfen, seine Figuren sind nicht menschlich, er kann keine Emotionen inszenieren, weißt du, er kann keine Gefühle von Filmen drehen, weil alles, was er gemacht hat davor und danach ist halt so, hat er diesen Lynch-Anstrich und den hat Straight Story halt gar nicht, sondern der hat wirklich, der hätte halt auch von, der hätte von jedem sein können.
Ja, ja, das hätte doch ein Ron Howard-Film sein können.
Auf jeden Fall.
Sonst was. Ja,
das also ist der most Ron Howard-Film, den David Lynch je gedreht hat, das kann man schon sagen.
Ja, ja, total.
Ja.
Das macht's aber für mich nicht unbedingt schlecht.
Nee, nee, weil, das auf keinen Fall.
Also nur, weil ich nicht das erwarte, was ich, nicht, nur weil ich nicht das bekomme, was ich erwarte, wenn ich Lynch sehe, dann
ja,
muss es deswegen nicht schlecht sein.
Aber ich glaube schon, dass ein paar Genre-Fans hier enttäuscht waren, als sie sich diesen Film anguckt haben und gesehen haben, das ist der neue Lynch-Film.
Ja.
Aber spätestens beim Disney-Logo sollte da schon...
Könnte man erwarten.
Könnte,
ne,
man erwarten, ja, dass man da ein bisschen die Erwartung umschwenkt.
Also, dass der dann trotzdem von der Kritik dermaßen gefeiert wird, das hat mich schon ein bisschen überrascht.
Mhm.
Weil ich finde den sehr herzlich. Ich finde den dadurch auch sehr kurzweilig.
Ja. Aber er macht nicht so richtig viel neue, oder?
Überhaupt nicht, nee. Ja. Das ist an sich eine wahnsinnig generische Kiste, aber Digga, also spätestens, wenn man dann sieht, wer Lyle spielt, war das für mich nochmal so ein Ding.
Ja.
Oh, also jetzt halt einfach vielleicht auch retrospektiv, ne? So, weil ja, ja, ich sehe das dann und dann sitzen da die beiden Typen, wo wir von beiden wissen, wie es ausgegangen ist.
Ja, die werden halt nie wieder Filme drehen.
Und beide, die sitzen da und es hat voll was mit mir gemacht, Alter.
Ja, ja, das definitiv.
Also damit haben
die finale Begegnung
so
ist auf jeden Fall, die geht schon ans Herz. Da bin ich bei dir.
Ja, und ich finde auch so seine,
was auch
seine
noch doppelt,
sture Art kauft man irgendwie, ne?
Ja, definitiv. Was auch noch doppelbürdig ist, was mich ein bisschen gekriegt hat, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hattest, aber die Kfz-Mechaniker, die so ein bisschen dumpf waren, die beiden Brüder, das waren ja die Farley-Brüder. Und er hält ja so einen herzigen Monolog über die Kraft von Geschwisterliebe.
Ja.
Und die beiden, die halt vorher Chris Farley verloren haben, weißt du, den berühmtesten dieser drei Brüder, die müssen sich diesen Monolog von Richard Farnsworth halt anhören und so weiter. Das war für mich so eine, wo ich dachte, Alter, okay, das muss so auf einer Metaebene so hart sein gerade für die beiden.
Das ist sowieso das ganze Ding. Also, Alter, weißt du, die Tatsache auch, dass er hier todkrank ist, während der Dreharbeiten und das trotzdem machen möchte. Und so, stimmt, deswegen, also das Ding mit der Hüfte, das ist ja quasi ist eingebaut, gespielt, weil das halt er wirklich das Problem gerade
hatte. Konnte wirklich kaum laufen.
So.
Ja, die haben ja extra den Sitz auch irgendwie angepasst, so damit er da überhaupt sitzen konnte auf diesem Rasenmäher und so. Ja.
Deswegen, also auf so einer, der funktioniert wahrscheinlich auf einer Meta-Ebene fast besser als auf der direkten. Und wenn, auch wenn er wahnsinnig generisch daherkommt, finde ich den echt gut.
Ja, generisch ist er, aber der geht ans Herz. Der macht schon einiges richtig. Ja, der ist gut. Hat echt einen schönen Film inszeniert.
Ging mir auch so, ja?
Ja, ja.
Also okay, für mich ich hätte irgendwie erwartet, dass du da noch ein bisschen was auszusetzen hast.
Nee, also du punktemäßig liegst du richtig. Der ist für mich jetzt nicht so ein Übermeisterwerk. Und ich, wenn ich mir jetzt aussuchen kann zwischen dem edgy, krassen Mindfuck David Lynch und dem Ron Howard Lynch, würde ich natürlich den ersteren immer vorziehen. Aber der macht natürlich in dem, was er tut, so mit diesem emotionalen Roadtrip, macht er alles richtig. Insofern ist für mich jetzt nicht der krasse große Film, aber ich gucke mir den gerne an und finde ihn schön, aber...
Also ich glaube, ich werde den nie wiedersehen, Das ist aber auch vollkommen fein, weil ich habe den gerne geguckt und ja. Hab eine schöne Geschichte erzählt.
Ist mal diese Lücke geschlossen.
Ja, hat sich ja, ich bin da bei dir, ne? Also voll lieber ein Lynch-Film, wo man dann eben bei einer Zweitdrittsichtung oder so noch was erkennen kann und so ein bisschen gefordert ist und so. Aber er schafft es trotzdem. Das heißt, ich weiß nicht, ob es ganz so, ich bei dir bin mit diesem Mittelfinger, dass er den gemacht hat, um irgendwie anderen Leuten zu zeigen, dass er auch menschliche Figuren kann und so.
Ja, aber den größten seiner Filme würde ich halt niemals unterschreiben, dass ich sage, ein anderer Regisseur hätte diesen Film so inszeniert. Und bei Straight Story ist es halt so, fallen mir 100 andere ein, die
da
den so inszeniert.
Bin ich bei dir, nur bei der Begründung halt, weiß ich nicht, müsste man.
Weiß ich auch nicht, ist jetzt meine Theorie, die ich jetzt mal so in die Welt herausschicke. Aber zumindest hat er sich seinen Stammkomponisten hier rangeholt. Also auch hier ist die Musik von Angelo Badalamenti, der schon auch die Mindfuck-Lynch-Filme musikalisch vertont hat. Also dieses Gespann ist sich zumindest treu geblieben.
Okay.
Auch für Disney. Ja, ich glaube, wir sind hier. Wir schwimmen hier schon auf einer Wellenlänge insofern. Ich weiß, dass Robzi den sehr mag, also dem ging der richtig nah. Da sind wir beide wahrscheinlich nicht, aber wir können es auch nachvollziehen, dass das ein Film ist, der emotional berührt.
Ja, und vor allem jetzt diese Kriegsgeschichte.
Ey, wenn du ein gutes Verhältnis zu deinem Opa hast, dann schlägt der Film ja
wahrscheinlich nochmal sehr viel derber ein.
Du besuchst den dann sofort nach dem Film wahrscheinlich.
Ja,
100%, ja.
Sowas, ne? Also auf der Ebene erzählt er natürlich Mörder viel so und da kann ich halt nicht anknüpfen. Aber das ging mir auch ans Herz, natürlich.
Ja. Ja, es gibt so bestimmte Filme, ich glaube auch, dass nach The Father einige auf jeden Fall ihre Väter besucht haben, weißt du? Und
aber wie schön, oder? Also wenn Filme auch sowas auslösen.
Ja klar, und wenn sie irgendwie so die bewusst bleiben, dass die Familie halt nicht ewig da ist, dann ist das schön, ey. Und hier wird halt das Familiengefüge noch so mit dieser Bruderstory noch so aufgedröselt, ist auch schön.
Ja.
Weil die beiden sind ja im Streit, so, weißt du, die haben ja ewig nicht geredet und so. Also geht es auch ein bisschen um Wiedergutmachung und auf den anderen zugehen und so. Und das ist auch schön aufgelöst.
Ja, und stellenweise auch eben schön geschrieben. So ein paar
ja.
der kleineren Monologe, die er hält. Eben das Ding mit den Brüdern ist super.
Ja.
Was auch cool ist, auch wenn es ein bisschen auf die 12 ist, aber trotzdem schönes Bild. Das Ding, was er dem Mädchen erzählt über Family.
Ja, genau.
Mit den Zweigen.
Die Rumtreiberin.
Ja. Ja, ich mochte das.
Ja, war leider kein Erfolg in den Kinokassen. Budget 10 Millionen, Einspiel 6,4. Also,
das haben sich alle gedacht. David Lynch, Rated G von Disney, das kann nix.
Ja, da hat sich Disney wahrscheinlich mehr erhofft. In dem Fall haben sie keine Kohle gemacht.
Die hätten wahrscheinlich deutlich mehr gemacht, wenn sie da nicht Lynch draufgeschrieben hätten.
Wahrscheinlich, ja. Hätten sie Lynch weggelassen, hätten sie mehr gemacht. Da kannst du recht haben.
Ja. Oder?
Ja, bestimmt.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute halt gesagt haben, so jetzt neuer Disney-Film von David Lynch. Also so,
die typischen Disney-Fans werden wahrscheinlich nicht reingehen, weil da David Lynch draufsteht. Und die David Lynch-Fans werden ganz schnell den anderen abgeraten haben, sich diesen Film anzugucken. Ja. Weil sie gesagt haben, Digga, das ist mehr Disney als Lynch, also lass mal. Also konnte das gar keine Plusrechnung
werden. Ja, Mann. Ja, so, genau so. Okay, aber dann bin ich ja froh, dass wir trotzdem beide Spaß damit hatten. Und der kam von Robzi, hast du gesagt?
Der kam von Robzi, schönen Gruß dahin.
Ja, liebe Grüße.
Haben wir The Straight Story von David Lynch aus dem Jahr 1999 abgehakt. Stunde 52 Punkte. IMDb 8,0. Der Metascore, der von dir angesprochen worden ist, der natürlich die Kritik geht steil, 86, Alter. Und Letterboxd 4,2. Finde ich auch ganz schön hoch, aber.
Das ist krass, ne? Also auf den rasten sie aus.
Ja, das ist jetzt wieder so ein Film, wo ich sagen würde, ja, wenn hier jetzt ein 3,5 bei Letterboxd, weißt du, ist so.
Wäre auch fein.
Ist legit so, weißt du. Bei anderen Meisterwerken haben die halt einen 3,5, wo ich sage, egal, Alter. Naja. Gut, 7,5 von mir habe ich ja schon erwähnt.
Ach, hast du schon erwähnt? Oh, wie geil. Okay. Ja, sehr schön. Auch 7,5 von mir. Hast du recht hier. Kannst du klingeln.
Siehst du? Ich wusste, dass wir hier klingeln. Ich hatte es im Urin.
Hattest du im Urin?
Hatte ich im Urin.
Hast du recht gehabt, ey. So, 2.
Zu oft daneben geraten heute und zu oft getroffen, Nelly.
Ja, wobei, wenn ich daneben geraten habe, da immer gleich einen ganzen, ne? Du hast immerhin zweimal einen halben schon, daneben geraten.
Schon hast du
auch einen. Aber du hast halt auch zweimal einen ganzen, deswegen, das addiert sich dann nur. Du bist bei 3 Miesen, ich bin bei 2 Miesen.
Mensch.
Das ist leider so.
An idea of winning ever occurred to you?
Da ist er wieder. 3 Auftragsfilme, die vorher zu raten sind. 3 Minuspunkte. Brauche ich mir nicht verstecken hinter?
Nein, natürlich nicht.
Nee, gegen die Punkte-Raten-Champ ist das eine Leistung, die ist okay. Mhm. Aber für den Sieg hat es natürlich nicht erreicht. Da ist der Lee halt immer noch krass dabei.
Ja, ich habe heute aber wirklich glücklich geraten, ja.
3-2 geht's aus. Ja, gut.
Cool.
Ja, jetzt haben wir hier wieder so einen Moment, wo wir in einer Minute die 2 Minuten 30 Grenze überschreiten. Müssen wir mal gucken, ob wir die Leute reinreiten.
Oder musst du dich schnell entscheiden, Giz. 2,5 Stunden schon wieder. Nee, lass Scheiß machen. Wir sind raus. Wir danken allen SupporterInnen. Ihr seid die geilsten. Tschö.
Patreon und Steady, reingucken, supporten und tschüss. Ich gehe auf einen Roadtrip. Bye.
Bewegt Bild-Banausen.